Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
So, Frank, jetzt geht's los, ne? Letzter Podcast für uns in diesem Jahr.
Und für euch der erste im neuen Jahr.
Weil es ist hier Freitagvormittag, der 30. Und haben wir gedacht, wir hauen mal schnell noch einen Podcast raus. Meine Stimme ist so ein bisschen erkältet. Zudem war ich gestern noch auf einem Konzert und habe da rumgeschrien mit meinem Sohn. Konrad wollte unbedingt ins Matthias-Reim-Konzert gehen.
Ist ja schon klar, Konrad wollte dahin.
Ja, ich höre schon das Raunen hier. Konrad ist 8 Jahre alt übrigens. Und war ich im Matthias-Reim-Konzert und habe ich dem Frank schon gesagt, ich war ganz überrascht, wie rocklastig das war. Also unheimlich viele E-Gitarren-Solos und der ist da rumgesprungen. Also mit Schlager hat das nichts zu tun gehabt.
Und deshalb ist Jens heute ein bisschen heiser, weil er hat nämlich ganz laut gesungen, verdammt, ich liebe
dich. Ja, da hab ich besonders laut mitgesungen und
Jens hat mir auch erzählt, also nachdem er letzte Woche ja schon die Beichte abgelegt hat, was das Thema Haare angeht und du ja noch das Bild schuldig bist aus deiner Zeit.
Die kriegst du noch.
Hat er mir heute gestanden, dass er sämtliche Kuschelrock-CDs zu Hause hat. Alle fallen säuberlich in seinem Regal.
Das Lustige ist, ich habe tatsächlich nicht eine einzige Kuschelrock-CD.
Ich auch nicht.
Ich hab im Keller CDs, ich weiß nicht wie viele Kartons, also wirklich Berge. Ich wollte die irgendwann mal verkaufen, habe ich gesagt, ach Quatsch, ich mach's doch nicht. Und habe sie wieder weggestellt, alle. Aber eine Kuschelrock ist witzigerweise gar keine dabei.
Ja, ich habe auch noch wahnsinnig viele CDs, aber ich will sie auch nicht wegschmeißen. Und das Schöne bei einer CD ist ja im Vergleich zu anderen, also gerade zu Tapes, die werden ja nicht schlechter.
Doch.
Ja? Ja. Tatsächlich? Geht die Beschichtung auch ab?
Die Beschichtung kann sich lösen, ja, ja, schon.
Ja?
Kann schon passieren, ja.
Na, dann sollte ich vielleicht mal in den Keller gucken. Aber egal, es ist ja heutzutage auch alles woanders dann erhältlich. Ja, aber das Kuschelrock kann ich mich noch gut dran erinnern, als das irgendwie kam. Und meine Sache war das nie. Also ich fand auch diese Lieder meistens dann, da waren ja auch von Bands dann immer ein, zwei Lieder drauf. War ja auch so eine Mode, ne? Das, auf jedem Album waren ein, zwei Lieder, die eher seicht waren. Meine Musik war das tatsächlich nie so richtig. Ja. Aber naja, Matthias Reim halt, ne? Hast mir ein paar Videos gezeigt, sah echt ganz gut aus, muss ich gestehen.
Ja, ich war auch ich war tatsächlich überrascht, dass der sah auch nicht aus wie ein Schlagersänger irgendwie. Mit schwarzer Jeans und Stiefeln und ärmellosem T-Shirt und ist rumgesprungen wie so ein, also dem Alter entsprechend. Ne? Manchmal habe ich schon gedacht, nicht, dass sie ihn gleich von der Bühne tragen müssen, aber er hat durchgehalten. Da war ja noch mal eine 20-minütige Pause dazwischen. Ne?
Sehr gut.
Und das Publikum war auch so gemischt. Also es war sehr, ich war ganz verwundert. Ich habe eher gedacht, da laufen so Schlagerelsen rum, weißt du, mit so einer Sonnenblumenbrille und gepunktetem Kleid, aber die waren nicht da.
Also okay.
Aus gutem Grund, die wussten wahrscheinlich schon, dass es für sie nichts gibt. Ja.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also bei Matthias Reim ist schon bestuhlt, ne? Oder?
Ne, beides.
Beides, ne?
Ja, du kannst
Tribüne oder
hier
Infield, ne?
Buckley, Kart Arena. Mhm. Und du kannst da schön sitzen oder du sitzt da stehst in diesem Infield da rum. Naja.
Für mich ist das immer, wenn ich auf ein Konzert gehe, kann ich mir nicht vorstellen, mich irgendwie auf die Tribüne zu setzen, weil Konzert ist für mich eben auch ein Stück weit stehen und das gehört halt dazu. Aber gut, das hängt da sicherlich auch immer von der Musik ab. Ist aber schön, dass das wieder möglich ist, denn wie du eben auch schon erzählt hast, das hat natürlich auch Matthias Reim und wie viele andere Künstler auch getroffen, dass sie einfach nicht auf die Bühne konnten in der Corona-Zeit.
Ja.
Und eigentlich die Touren dann verschoben worden und für die natürlich auch dann entsprechend ein wenig Geld bei Flöten gegangen ist, würde ich mal sagen, ne? Weil das holst du ja nicht auf.
Nee, viele haben ja auch ihre Karten dann zurückgegeben bei vielen Veranstaltern und gesagt, wir wollen unser Geld dann wieder haben. Und die Tour hieß hier auch Matthias Reim 2020.
Okay.
Das ist erstmal ein bisschen überrascht dann, aber.
Ah. Ja. Ja, dann wollte ich noch mal erzählen, wir haben letzte Woche tatsächlich etwas improvisiert. Also Klaas, vielen Dank noch mal für dein Paket mit den Büchern. Wir haben das ja letzte Woche geöffnet, aber eigentlich haben wir das gar nicht geöffnet, weil ich habe das nämlich zu Hause liegen lassen und habe dann gedacht...
Erzählst du das jetzt? Hat keiner gemerkt.
Verdammt noch mal, habe ich gedacht, Mist, ich kam hier an und dachte, ah, jetzt habe ich das Paket vergessen und ich habe versprochen, dass wir drüber reden und außerdem war das ja auch nett gemeint. Und ist ja auch ein toller Inhalt. Und dann habe ich halt überlegt, was mache ich? Und dann habe ich meine Frau angerufen und habe gesagt, kannst du mal das Paket aufmachen, ein paar Bilder machen, mir sagen, was da drin ist. Aber natürlich konnten wir dann nicht in dem Buch blättern, was natürlich dann erst zu Hause der Fall war. Und deshalb wollen wir das jetzt nochmal nachholen. Denn das, also Jens, für dich ist ja hier das Cabrio-Magazin Hammer. Dabei.
Das
für
ist ein damals Buch. 29 Mark.
Ja, ein ist Buch. Ein Buch, aber genau. Steht drauf Heft 284.
Ja, ein bisschen komisch, ne? Ja.
Und wenn du da reinguckst, da sind wirklich nur, ja, ich sag mal, exotische Highlights drin.
Ja, erste Seite, keiner C3, Manta Cabriolet.
Nee, das ist ein Manta nicht, ein Ascona.
Ascona, das ist Ascona. Ähnlich wie Manta die Scheinwerfer vorne, ne?
Ja, genau,
ist ein Ascona, ist ein Ascona.
Genau.
Ist auch cool, ne? Sowas findest du heute nicht. Silber und komplett rot innen drin.
Ja, dann als zweites gleich so eine Lorenzer-Werbung, nur ja, wer im Flugzeug sitzt,
bemerkt keinen Unterschied. Genau.
Ist auch geile Werbung, ne?
So. Ja, auch noch frühe Lorenzer, wo noch alle die Exit-Felgen benutzen mussten, weil die hatten noch gar keine eigenen.
Aber was man halt auch sieht, also auch da, ne, so grafisch, das Bild ist mit der Nagelschere ausgeschnitten
ja.
Und davor geklebt. Siehst du das hier so im Dachbereich? So?
Ja, man hatte ja damals keinen Computer, der das konnte.
Nee, heute beim iPhone drückst du dreimal und dann... Ja.
Bauer, von der Limousine zum Cabriolet, das Open-Air-Festival in Variationen.
Ja, aber hier, guck mal, hier ist noch was für der Gerrit dabei.
Hier ist der Skoda. Entspannung, mutig, aber wahr. Skoda-Händler Meise aus Recklinghausen bietet ein Tschechen-Cabriolet an.
Ja, also das
Coupé. Also ich finde ganz ernsthaft, das ist hier ein später, ein Skoda Rapid 120, glaube ich, heißen die, als Coupé. Mhm. Den finde ich ja ganz hübsch. Aber,
als Coupé.
Ja, aber als Cabriolet ist irgendwie, geht so. Das hätte ich mir gespart.
Naja, also, und ich möchte mal eins wissen. Was passiert, wenn du mit so einem Cabrio, was ja tatsächlich aus dem Coupé, ich sag mal, extrahiert wurde, umgebaut wurde, was passiert, wenn du mit so einem Ding wirklich mal einen Unfall hast? Ne? Faltet sich schön zusammen, weil ich glaube, verstärkt ist da nichts.
Ja.
Ja, und das geht halt weiter hier mit Corsa Cabrio, aber damals eben auch noch so ein Umbau. Also 84 gab es ja.
Ja, das ist der. Das Irmscher, es gibt einen Irmscher. Doch, es gibt einen Irmscher. Was Irmscher recht ist und nur billig, dachte ich Bernd Michalek. Und Michalek ist, der hat geile Sachen gemacht. Michalek Design, der hat zum Schluss sogar mal, der hat so einen offenen, so eine Bacchetta gemacht mit einer ganz flachen Windschutzscheibe auf Basis vom Ferrari 328.
Oha.
Ein ganz geiles Teil. Der ist mal für viel Geld vor ein paar Jahren verkauft und hat Strafenzulassung gehabt.
Ach, witzig, okay.
Und Michalek hat mal im ganz großen Stil Smart-Sachen gemacht auch.
Aha, okay.
Also für Smart das Design geändert, Innenausstattungen. Oh. Und der hat ganz interessantes Zeug gemacht. Ich weiß, gibt es den noch? Keine Ahnung. Michalek-Design war geil. Der hat echt geiles Zeug
gemacht. Ja, der aber dann ist er ja tatsächlich gehabt. Auch Jahrzehnte unterwegs gewesen, weil wenn hier 1984 ja, das ja. So war, dann ist es ja interessant.
Der Smart kam doch schon...
Ja, Ende der 90er, ne? Aber es war dann ja 15 Jahre später. Ja,
da hast du recht, ne? Das stimmt.
Also muss man schon sagen.
Nee, Michalek war geil, der hat geiles Zeug gemacht. Der hat der Stil war schön.
Mhm. Ja, dann hier.
Hier, Schulz Cabriolet, Honda Prelude, Con Moda, dann Schulz Cabriolet 190er. Also das ist auch so ein kranker Umbau.
Ja, also erstmal eine Limousine auf Coupé.
Auf zweitürig erstmal. Es ist ja ein zweitüriges Mercedes 190e Cabriolet mit voll versenktem Dach.
Krass. Ja, und genau. Und gerade dieses voll versenkte Dach. Also wofür ist da oder wo ist da noch der Platz
gewesen? Hier, das voll versenkbare Verdeck und sein Mechanismus ist unverändert vom SL übernommen worden. Also vom 107er.
Nee, ja. Ja, ja, na klar, doch, klar, logisch, klar, muss ja. 84.
Ja. Ja. Krass, ne?
Ja. Ja, es ist, also nochmal, solche Sachen sind.
Der Grill der Motorhaube stammt vom SL, SLC.
Ja, gut, klar, das war ja damals üblich, SEC-Haubahn 190er.
Und Organspender komplettiert das Schuld... Ach, hier, vom SEC-Coupé ist das dritte Seitenfenster.
Ja, Wahnsinn.
Es ist wirklich krass, ne?
Wahnsinn.
Ach, hier, Monza Kainat, ah ja, Opel Kainat von Monza, den Monza gab es auch als Cabriolet. Der sieht zum Beispiel gut aus, ne?
Der sieht tatsächlich gut aus, ne? Das hat irgendwie auf einmal eine Linie, die passt. Auch das Dach sieht gut aus, wenn es geschlossen ist sogar.
Das ist ja auch manchmal bei diesen Umbauten, hast du dann so Dachaufbauten, wo du gesagt hast, waren die jetzt in der Zeltabteilung bei Karstadt Sport oder was soll das denn werden da?
Ja, hier
das ist so puff geklöppelt einfach. Genau. Auf dem Karstadt-Sport gibt es auch nicht mehr.
Nee, hat einen Grund. Ja, klar, weil es heute hier, wie heißt der französische Laden, wie heißt das nochmal? Wie heißen diese Sportläden?
Weiß ich nicht, keine
Kennen wir nicht, ne?
Ich gehe zu Sport.
Kennen wir nicht, ne?
Es lebt der Sport. Er ist gesund und macht uns hart. Ah, hier, VW Cheetah von Bertone, der war auch geil.
Boah, ja, der ist cool.
Ja, auch geil, geil, geil. Ich glaube, Fiat griff die Idee auf, macht aus diesem Prototypen später den X19. Da bin ich mir, also weiß ich nicht. Ernsthaft?
Ja, weiß ich auch nicht.
Also, wer hat denn das geschrieben? Das sollte vielleicht, also, glaube ich nicht.
Einfach mal so, glaube ich nicht. Gut, ist natürlich auch einfach gesagt, ne? So 30 Jahre später.
Das habe ich noch nie gehört. Das sieht doch ganz anders aus. Wobei, wie kannst du den Entwurf übernommen haben? Das ist doch Quatsch.
Wobei, krass, ne? 84 ist jetzt fast 40 Jahre her. Ist das auch, ist auch verrückt, oder? 40 Jahre.
Ja.
Puh. Ja, und hier ist das Auto,
was du...
Ja. Ja. Der Treser Roadster. Ja, das war auch ein Highlight hier, finde ich.
Ja, definitiv. Ach, das kenne ich, das Bild von Autobäcker, das alte Werbebild. Wo alle Typen mal drauf sind, die er so anbietet. Cobra, Morgan, Ferrari, Panther, Calista, Mercedes. Was haben wir hier? Ein TR 7 oder 8. Bauer, Cabriolet, Nissan.
Autobäcker war damals so die Institution Händler in Deutschland, ne?
Ja.
Kann man also so mit Abstand.
Ganz krass. Ja. Da bin ich, ich weiß noch, wie ich da das erste Mal hingefahren bin.
Naja gut, aber du siehst ja auch, ich meine, die haben halt auch Marketing gemacht, ne? Es ist eine 2-Seiten-Anzeige hier in Farbe. Man darf nicht vergessen, viele Bilder hier drin sind noch in Schwarz-Weiß.
Ja.
Das hat mit Sicherheit richtig Geld gekostet, ne?
Ja. Und hier siehst du aber auch, dass zum Teil stehen die Autos da, aber der steht doch da nicht. Der Winkel ist doch ein ganz anderer wie von dem. Das ist doch da reingesetzt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Dann hatten die damals schon gute Grafiker, die ist einigermaßen gut
hingekommen. Einigermaßen.
Genau.
Was haben wir hier? Oettinger VW Golf Cabriolet 2016. Auch geil, ne? Komplett in weiß mit diesen Zenderfelgen drauf.
Mega, ja.
Oder?
Naja, wir haben jetzt ein paar Mal drüber gesprochen. Also finde doch überhaupt mal ein gutes Golf 1 Cabriolet.
160 PS, 0 auf 100 in 7,7 Sekunden. 1984.
Und das mit einem Golf Cabrio. Ja. Da bist du aber richtig gut dabei gewesen. Gut, aber Oettinger war natürlich auch extrem fokussiert auf das Thema Motor. Ne?
Oettinger 16,
die konnten halt was.
Motor 17, also hier Motorumbau mit aller im Text genannten Änderungen am Motor, Fahrwerk, Bremsen und Getriebe 17.000.
Ui.
D-Mark.
Ui.
Ui. Motor, ja was, Wahnsinn.
Ja, du hast das gleiche Geld, was das Ding kostet, nochmal reingesteckt, ne?
Ja.
Wahnsinn, ja. Ja, von daher
tolles
auf jeden
Buch.
Fall tolles Buch. Und ich habe meins auch nochmal mitgebracht. Das hier würde dir auch gefallen, Jens, glaube ich. Das ist nämlich ein ganz frühes Buch von Datsun Automobile. Guck mal, von wann das ist. Das ist nämlich auch interessant. Einfach mal von, das ist nämlich übrigens...
Von 1921.
Ja, ist übrigens hier auch japanisch viel. Steht aber auch
Nissan.
Auf jeden Fall Anfang der 80er.
Ah, ja, ja. 80er, Nissan.
Ja.
Ja, da. 1937 steht's doch.
Nee, sag mal.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Steht es da drin? Doch, da steht ja irgendwo.
Printed in Germany 1976.
76?
Ja.
Und die da schon, 1976 und da ja, schon jetzt, die Geschichte von Datsun.
Ja,
also die Geschichte von Datsun.
Aber hier von auch einem Klassiker damals aufgelegt, von Halvard Schrader.
Mhm.
Schrader Bücher. Ja, geil, ist die ganze Nissan-Story so, ne? So
ja, genau. Querbeet. Mit Vorkrieg und so, ne? Wo wir gar nicht, also kein Mensch kennt einen Vorkriegs-Nissan in Deutschland.
Sind die nicht in Japan noch geritten vorm Krieg? Die hatten doch gar keine Autos.
Ja, ja, hört, hört. Aber die Autos sind dann cool, ne? Also gerade die dann für den amerikanischen Markt gemacht worden.
Nee, die sind gar nicht für den amerikanischen Markt.
Nee, die sind japanischer Markt.
Für den Japan. Die Japaner hatten, finde ich, in den 70er Jahren ganz oft. In so einem, also das hier jetzt, das was wir aufgeschlagen haben, ist ein 1970er Nissan Gloria Hardtop Coupé. Die haben so dieses Hardtop-Design von diesen US-Autos übernommen und hatten ganz geile, so, ja, die haben so einen US-Look, die Autos, aber sind ja Japaner. Da gibt es ganz geiles Zeug bis in die 80er Jahre hinein. Diese, also Hardtop Coupé war da ein Thema. Auch von Mazda, von so querbeet, ne? Das ist schon cool.
Ja. Ja, und hier auch Studien, ne? Guck mal an, wie heiß das Auto hier ist. Also, die haben schon, die Automobilkultur in Japan war schon auch eine sehr eigene und eben auch eine, die sehr viel Geschichte hat. Also ich will es nochmal, hier, guck mal, das Auto.
Ja.
Nissan Laurel Coupé.
Nissan Laurel Coupé.
Ja. Ja, also dass es 1976 ein Buch gab über die Geschichte von Nissan und Datsun ist halt interessant, weil bei uns würde die, wenn man die heute erzählt, erst Mitte der 70er losgehen, weil da haben wir erst die Marke kennengelernt. Ne?
Ja, genau. Da, also man darf ja nicht vergessen, wir Deutschen hinken da ja hinterher, was das angeht. Also die japanischen Autos kamen ja relativ spät zu uns.
Ja.
Und da gab es da ja schon eine komplette Autoindustrie.
Ja, 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 man kann das tatsächlich, wenn man sich so die Zulassungsstatistiken anguckt, kann man das extrem gut nachvollziehen. Ich glaube, so die Hochzeit der Japaner in Deutschland, als das so richtig losging, waren dann so Mitte, Ende der 80er Jahre, ne? 87, 88, da ging das richtig los. Und da hatte auch jede Marke Autos, die bei uns in Deutschland erfolgreich waren. Und da gab es auch fast keinen Testbericht, in dem sie nicht vorhanden waren. Und sie glänzten halt immer mit einer sehr guten Ausstattung ab Werk. Und einfach eine sehr guten Zuverlässigkeit. Die haben halt die Autos wirklich so gebaut, dass sie einfach liefen. Und dann kommen wir nochmal zu dem Buch. Also ich habe es Jens natürlich jetzt mitgebracht. Wir werden das beide mal lesen und dann noch mehr dazu sagen. German Reichweitenangst. Dieses Buch über die Elektromobilität. Ich bin 100% gespannt darauf, weil wir wollen gar nicht so viel wieder darüber reden. Aber eine Sache, die ich im Moment beobachte im Thema Elektromobilität ist, die Gegner von Elektromobilität, die geben mittlerweile ein Stück nach und sagen, ja, wer halt fahren will, der kann halt fahren. Und die Befürworter davon werden aber auch ruhiger, weil sie natürlich auch mit der einen oder anderen Realität konfrontiert werden, wo es vielleicht noch nicht ganz so hinhaut. Deshalb bin ich mal gespannt, an welchem Punkt dieses Buch hier ansetzt und vor allem, wie ich das auch so mit meinen ganz persönlichen Erfahrungen, die ja eben im Grunde jeden Tag wieder aufs Neue Erkenntnisse bringen, wie ich das damit so ein bisschen in Einklang bringe. Also da werde ich auch nochmal ein Feedback zu geben. Ich bin gespannt drauf. Es ist so ein Ding, kann man mal in so einem kurzen Urlaub, hat man das mal weggesuchtet. Ist kein besonders großes Buch. Und ich glaube, das ist ganz interessant, tatsächlich mal zu lesen, wie das eben auch von den verschiedenen Menschen, die daran mitgearbeitet haben, gesehen wird. Ich bin gespannt. Also wird immer mal wieder ein Thema sein. Ansonsten, Jens, ich bin heute hier in die Garage gekommen und als allererstes habe ich mir natürlich eine 124er Kombi angeguckt, der jetzt hier gelandet ist, in Almandinrot Metallic, der Japaner. Ich habe ihn mir dann mal ein bisschen genauer angesehen und habe dann entdeckt, und das, da wollte ich mal drüber reden, das ist ein witziger Fun-Fact, den die meisten nicht kennen. Man kann auf dem Dach erkennen, dass das Auto irgendwann mal Gepäckbrücken hatte. Jetzt fragt sich jeder, was sind Gepäckbrücken? Ihr kennt ja immer nur einen Dachgepäckträger, der an der Dachreling eines 124er befestigt wird. Und beim 124er gab es auch sogenannte Gepäckbrücken. Das sind so Gummistreifen, die im Grunde auf dem Dach kleben. Und dabei hat Mercedes das aber nicht belassen, sondern diese Gepäckbrücken waren tatsächlich so ausgelegt, dass sie ein gewisses Gewicht tragen konnten. Und dazu hat Mercedes dann tatsächlich Verstrebungen innerhalb des Dachhimmels, also quasi unter dem Dachhimmel und der Dachhaut, von links nach rechts und da drauf geklebt quasi, von außen, waren eben diese Gepäckbrücken. Das heißt also, man hatte da wirklich die Möglichkeit, dann auch schwerere Ladung auf dem Dach zu transportieren. Und sieht man natürlich jetzt nicht mehr, aber im Dach sind die noch vorhanden. Also wer die wieder draufklebt, hat dann auch Dachlast. Kannst du eine Rallye mitfahren oder was auch immer. Ja, und cool, ich habe Jens eben gezeigt, ich fand das beim Firmatic, habe ich damals noch die gute Erinnerung daran. Ich habe damals für einen sehr guten Freund von mir ein Auto besorgt, ein Firmatic. Und man konnte vorne, wenn man die Haube aufmacht, die Firmatic komplett deaktivieren mit einem mechanischen Schalter. Da steht, glaube ich, Test drauf, wenn ich mich nicht irre. Und wenn man den halt umlegt, dann ist vorne der Antrieb halt entlastet.
Abgekoppelt.
Genau. Und man fährt dann ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel, also auch ohne irgendwelche Schlupfregelungen, mit Heckantrieb. Was bei Schnee immer super viel Spaß gemacht hat, weil man mit dem Auto halt extrem driften kann und sehr kontrolliert tatsächlich. Aber schon eine coole Kombination hier. Und was mir besonders gut gefällt, ist einfach dieses Thema Siebensitzer-Kombi. Wirklich, wenn du da hinten ein Kind reinsetzt, wenn du das einmal machst, dann will das nur noch da hinten mitfahren.
Genau.
Weil das total cool ist, den anderen Autofahrern halt an der Ampel so ins Auge zu gucken, zu winken und so. Ja. Das finden Kinder natürlich großartig. Und das ist halt auch eine sehr, sehr seltene Option gewesen tatsächlich. Also leider heute sind die 7-Sitzer 124er Kombis ausgestorben, wie eben auch insgesamt gute Fahrzeuge. Also ich kenne ja schon, es ist ja, die Diskussion geht ja los immer dann, wenn Jensen das Auto postet und einen Preis ranschreibt. Aber dann zeigt mir doch mal bitte ein gutes Auto, also eins, was auch von unten entsprechend, ich sag mal, freigelegt rostfrei ist, als 4MATIC mit eben der damaligen Top-Motorisierung 300er TE und eben auch, gut, die Ausstattung haben die dann meistens natürlich ein bisschen was, aber hier ist es eben auch so, der hat Schiebedach, der hat Klimaanlage, das ist ein 7-Sitzer, elektrische Sitze,
beidseitig,
genau,
Vierfach-Fensterheber,
genau.
Dann wurde noch ein zeitgenössisches, also ein neues Radio eingebaut. Da ist so dieses neue Blaupunkt Bremen drin, mit DAB und Bluetooth und Freisprechen. Ich finde das ja mega. Das passt so geil in diese Autos.
Ja, ich habe mir das gerade das erste Mal in Natura tatsächlich angesehen. Ich finde es auch klasse. Also es ist halt einfach eine tolle Optik. So. Und es bietet halt alles das, was man halt heute von einem Radio erwartet. Ne?
Ja, genau.
Ist schon praktisch.
Und das ist der Wagen ist ready for the schicken Alltag.
Ja, ist, bei dem Auto denke ich auch immer das, was du letzte Woche gesagt hast. Man braucht dann nochmal ein Daily zum Daily, weil der Daily nicht nass werden darf.
Ja.
Manchmal sind, denke ich, die Autos sind zu schade für den Alltag. Und dann denke ich aber, nee, eigentlich ist es genau richtig, sie auch im Alltag zu bewegen. Und ich war gestern in der Rindermarkthalle einkaufen, hier in Hamburg. Und ich finde, gerade wenn man in Altona ist, da sieht man ja dann doch immer noch mal so, ja, Klassiker, die als Dailies fahren. Ne? So, dann siehst du da halt mal so einen 924, bei dem du aber siehst, der wird halt täglich normal bewegt. Finde ich schon cool. Also ich find's lässig, ich würde es am liebsten auch machen. Bei mir killt natürlich das Thema Dienstwagen, diese Geschichte einfach.
Wieso?
Naja, weil dann...
Fehlt mir den Dienstwagen halt nicht.
Ja, aber die Strecke, die ich dann fahre, Hamburg-Bremen, weiß ich nicht. Ja.
Was?
Ja, macht natürlich macht schon irgendwie Sinn mit dem Dienstwagen.
Auto, ne?
Nee, das will ich nicht sagen. Also, das will ich nicht sagen. Wenn es das richtige Auto ist...
Nee, ist Quatsch. Für mich ist es Quatsch. Ganz ernsthaft, ich schätze die Annehmlichkeiten, die mein Volvo bietet. Das ist so. Ich sitze da drin, das Ding hat Luftfederung, Akustikverglasung, es hat ein tolles Soundsystem. Ich roll so durch die Weltgeschichte damit. Ich finde das total geil. Ich will gar nicht mit dem alten Auto immer rumfahren, ehrlich gesagt.
Ja, das ist zumindest bei mir auf diesen Strecken also ähnlich. Weil
wenn ein altes
Freisprechen auch, ne? Also ja, telefonieren. Gut.
Aber dann, wenn ein altes Auto, dann halt das, weil das ist so komfortabel, also hier der 300 TE oder noch besser ist ein D126, eine Limousine.
Ja, ja, ja.
So eine voll ausgestattete Limousine im Top-Zustand, das ist dann wieder schön, aber ich, ja. Naja.
Ja,
man muss ja auch nicht jeder.
Bei mir ist es schon so, klar, also ich bin natürlich, was Fahrassistenzsysteme angeht, auch verdorben. Und mir würde zum Beispiel in einem Auto, mit dem ich dann wirklich viel fahre, ein Tempomat würde mir halt auch fehlen. Also der muss halt drin sein, hat natürlich der hier auch, also der 300er TE. Aber ein Tempomat, finde ich, ist schon eine feine Geschichte heutzutage auf der Autobahn. Weil dann irgendwie, keine Ahnung, 140 Tempomat auf Wiedersehen, ne? So, dann ist man auf der rechten und auf der mittleren Spur unterwegs und schafft trotzdem ordentlich Kilometer. Also Tempomat nutze ich schon sehr, sehr häufig. Also von daher, bei dem Auto hier, das bietet irgendwie alles, ist tatsächlich auch ein Stück weit so eine eierlegende Wollmilchsau, mit der es eben auch von der Motorleistung durchaus Spaß macht, ne? Also so diese 188 PS hat er, glaube ich, ne? Müssten Spaß machen.
Ja, gut, es war damals die Top-Motorisierung. Ne?
Ja, genau.
Und ein Reihensechsinn, da läuft halt seitenweich. Ne?
Ja. Ja, gut, der Motor ist, wie gesagt, recht erhaben. Ne? Ist ja halt kein 24-Ventiler, der irgendwie besonders hochdreht und viel gedreht werden muss. Es ist halt so ein Auto, passt einfach sehr gut zu Mercedes, dieses Aggregat. Ne?
Ach, übrigens, mich hat, ich hätte auch letztens im Podcast erzählt, dass es eigentlich schade ist, dass man nichts mehr hört. Wenn ein Auto verkauft ist, dann ist es weg und so. Und dann ruft mich einer an und sagt, ja, den Podcast gehört und jetzt wollte er sich doch mal melden.
Mhm.
Und der hat damals den silbernen Saab gekauft mit den Spoilern.
Ah, dieses...
900 Turbo.
Ja, den, was war das nochmal für ein Spoiler? Ist das der, also reden wir von dem, wo die Originalstoßstangen unter den Spoilern waren, ne?
Genau.
Genau.
Und der rief mich an und sagt, ja, ach, wie toll das mit dem Auto wäre. Und er fährt ihn immer und er wollte mal kurz erzählen. Er hätte gedacht, er will dann wenigstens mal sagen, was fand ich gut, habe ich mich gefreut.
Ja.
Also, ja. Der hat ihn ja auch nur umgemeldet. Ich glaube, der fährt immer noch mit Hamburger Kennzeichen rum mit dem Auto.
Ja, das ist ja auch nett, wenn man das machen kann. Why not, ne? Ist man immer so ein bisschen inkognito unterwegs und die Menschen fragen sich, warum eigentlich.
Ja, genau. Ich habe gestern den Volvo 240, den Turbo-Umbau verkauft. Und der hat ja SE GT 240 als Kennzeichen.
Tolles Kennzeichen, ja.
Und der Käufer kommt aus dem Raum Osnabrück, der hat auch schon gesagt, nee, den meldet er um, das ist so ein Nummernschild, wird er gar nicht finden da unten, so ein schönes. Das behält er.
Ne? Ja, und ich vermute, da unten wird halt auch nicht jeder wissen, was SE ist. Ne? Also nee. Das ist ja dann auch so. Ja, das Auto, was hat der jetzt gekostet?
Also für 18,9 hatte ich ihn ja inseriert.
Okay. Das ist ja so ein richtiger Sleeper, der aber total langstreckentauglich ist, oder?
Ja, der fährt. Der hat ja Bilstein B6 Dämpfer und hier diese Lese-First-Federn, ist ein bisschen tiefer, ist aber nicht knüppelhart, sondern ist einfach nur wesentlich straffer, wie man das von einem Volvo gewohnt ist.
Ah, okay.
Ohne irgendwie zu hoppeln oder so.
Okay.
Wir haben ja gestern eine Probefahrt gemacht.
Sieht von außen aber gar nicht so tief aus oder so. Nee, also von außen ist das ein Sleeper.
3 cm tiefer.
Ja, okay.
Sieht man, wenn er neben meinem Gelben stehen würde.
Und ja.
Die Bäume stehen ja sehr hoch sonst. Nee, ist ein Sleeper. Der hat auch keine riesen Auspuffanlage, der ist auch nicht laut oder so. Mhm. Und der hat, wenn du den Kippschalter nicht aktiviert hast, hat er 165 PS. Ist ja ein Turbo, ein Intercooler. Mhm. Und der Wagen wiegt ja auch nur 1300 ein paar kaputte Kilo.
Und wenn du den Kippschalter aktivierst, was passiert dann?
Nee, ist der Turbo Plus Kit. Dann hast du erhöhten Ladedruck. Und dann hast du so... Das sind so 190, 200 PS irgendwie in dem Dreh.
Ja, war gut, aber mit dem Auto kannst du, wenn du willst, auf der Autobahn dem einen oder anderen auch zeigen, was so geht, ne?
Ja, auch so, wenn du losfährst oder beim Zwischenbeschleunigen, wenn du mal kurz drauf trittst. Ich habe mit Helge ein Video mit dem Wagen mal gemacht. Aha. Und Helge ist auch gefahren. Der ist halt, das ist kein sportlicher Rennwagen, das ist halt ein extrem souveränes Auto. Mhm. Du fährst und hast halt immer Leistung in der Hosentasche, auf Deutsch gesagt.
Ja.
Du weißt, okay, Klick, 190 PS, so what? Also ich kann da mal durchbeschleunigen, wenn eine Gefahrensituation auftaucht. Oder so,
ne? Um mich jetzt zu entziehen. Eine Gefahrensituation mit einem blau-weißen Propeller auf der Autobahn.
Nein, Quatsch. Aber klar, der fährt deutlich bei 200 wahrscheinlich.
Ja.
Hat ja dieses Viergang Overdrive M41 Getriebe drin. Also mit der Übersetzung, über 200 läuft der, gehe ich von aus. Aber darum ging es nicht. Es ging einfach nur souveräner Alltag. Der Erbauer ist damit ja auch irgendwie 30.000 Kilometer im Alltag gefahren mit dem Auto.
Ja, 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 ich habe mich eben da mal reingesetzt. Man fühlt sich auch in den Sitzen wohl. Die sehen auf den ersten Blick, denkt man, die sind so hart zu den Seiten hin, weil sie ja unten diese Polster haben, links und rechts. Aber die sind, die sind halt weich zum Glück. Nicht wie bei diesen teilweise moderneren, wo da so ein Metallbügel drin ist. Wo du dann da plötzlich drin sitzt und dir irgendwie nach ein paar Kilometern rechts und links außen das Bein wehtut.
Schraubstocksitze, kleine Schraubstocksitze.
Ja, ja, genau. Genau. Und dadurch, dass der eben auch noch in diesem Rot ist, also nochmal, der sieht ja eigentlich, ist ein sympathischer Volvo, ne? So. Kein Mensch.
Ja, ist leider das, aber ganz, hat der Richtige gekauft. Der kommt aus einer Volvo-Familie, ist in Volvos aufgewachsen, war auch mit einem neuen Volvo V60 Kombi hier und wollte nochmal. So, das ist für Hobby, für schönes Wetter, so 240er haben. Mhm. Ich hatte ja am Telefon schon gesagt, oh, nicht, dass sie enttäuschen, wenn sie kommen, der Lack ist halt schon ausgekreidet wieder. Der hat ja so einen Rosé-Stich gerade hier im Neonlicht, ganz fies. Mhm. Und das hat ihn aber nicht gestört, sagt er, ja, er hätte früher mal einen roten 240er Kombi gehabt, der hätte noch ganz anders ausgesehen. Und ich war ja gestern in Schleswig-Holstein in einer Halle und habe mir Mercedes angeguckt und da stand ein 260e, der gerade total restauriert wird, der war ganz lustig eigentlich. Ein 260e aus erster Hand in Knallrot und innen drin B-Stoff. Und das Rot, ausgekreidet, ist gar kein Ausdruck. Ey. Da war nichts mehr von übrig von dem Rot. Die Karre sah aus.
Also jetzt, wo du das sagst, ne, mir ist das bei dem 240er tatsächlich nicht aufgefallen. Und weißt du, warum nicht? Es ist halt einheitlich. Also viel schlimmer ist es bei den Autos, bei denen plötzlich die Haube hell wird und der Rest dunkel bleibt und so, weil das kriegst du ja nie wieder richtig angepasst. Ja. Aber dem Auto hier, wahrscheinlich kann man da wahrscheinlich sogar noch was retten, weil es scheint ja ein einheitliches
Lack zu sein. Ja, du kannst den tatsächlich, man kann ihn polieren und du kannst
ihn... Und dann versiegeln.
Ja, und das hält dann eine Zeit, aber dann, eigentlich müsste man, wenn dauerhafte Lösungen sind, nur neue Klarlacke, zwei Schichten, die UV-Licht nicht mehr durchlassen. Mm. Das ist ja ein großes Problem. Weil die ganzen roten Golf früher, die Golf 3 immer, wenn die ausgeblichen sind, wo immer die Heckklappe und Dach hell wurden, so, ne?
Ja.
Weil Rot, das liegt an den Pigmenten, ne?
Einfach ja, genau. Ja, und es liegt, vor allem daran, dass es natürlich in die Sonne besonders anzieht.
Ja.
Das sieht man vor allem auch in Spanien, da gibt es ja auch bestimmte Farben, die. Ja, die es einfach dann auch nicht abkönnen. Also auch ein dunkelgrün zum Beispiel wird wahnsinnig heiß im Sommer.
Ja?
Und ja, die fangen auch an. Da
schwarz auch?
Nee, schwarz nicht, nee. Nee. Natürlich schwarz auch.
Dunkelblau auch? 904 blau?
Ja.
Ach so, ich kriege übrigens wahrscheinlich, wo wir das gerade, was halt selten ist in der Kombination, ein R129, ein frühen 500er, deutsches Auto, 904 blau. Finde ich geil. Und ich glaube, war nicht bei dem auch Metallic-Serie? Beim R129, beim 500er?
Warte, lass mich mal ganz kurz
überlegen. So war es ja beim SEC. Da war ja Metallic-Serie beim 560er SEC.
Ja, ja, und du konntest einfach dann auch eine Unilackierung.
Ja, aber wenn eine Unilackierung, du bist ja ein Downgrade, hast du kein Geld wiedergekriegt für Mercedes.
Nee.
Aber ich nehme kein Metallic, ich möchte gerne diese 800 D-Mark Aufpreis, hätte ich gerne
wieder.
Nix da. Nee, Metallic ist Serie, dann nehme ich das natürlich. Und auf jeden Fall finde ich sehr, freue ich mich drauf, 904 blauer 500 SL.
Ganz ist immer eine schöne Kombination. Ja. Ist keine sehr, 100.000 sehr
gelaufen.
Okay, und innen schwarz dann?
Grau.
Oder? Grau, okay, das passt. Wir haben immer früher gesagt, die hanseatische Mischung, ne?
Ich fand dieses Grau übrigens immer ganz schlimm. Fand ich immer scheiße.
Ja,
aber ich werde altersmilde, inzwischen gefällt mir das.
Ja.
Ich finde es netter wie schwarz jetzt.
Ja.
Aber es ist so, wie es ist. Aber das Grau von Mercedes geht auch. Was Schlimmes ist das Grau von Porsche. Hier so im 993. Wenn der innen drin grau ist oder 964, denkst du, es ist Plastik.
Okay.
Sieht alles aus wie Plastik, wie billig. Sieht aus wie so Chinesen-Plastik irgendwie vom Schiff gefallen. Aber so ganz schlimm. Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben.
Ja gut, ist ja bekannt. Ich bin ja eh kein großer Fan von schwarzen Innenräumen. Wenn ich das irgendwie vermeiden kann, dann sind meine Autos...
Ach, ich hatte dir doch so eine Anzeige aus Spanien auch geschickt. Da war doch ein schwarzer 500 SL, ein R129 AMG innen drin mit mintfarbenem Leder komplett.
Ja, ja.
Aber der ist jetzt verkauft, der ist raus, nicht mehr im Netz.
Ja, das
ist eine geile Kombi.
Ich habe den auch gesehen. Ich kenne das Auto auch aus irgendwelchen AMG-Prospekten. Also das Auto ist innen, Mint ist fast der falsche Ausdruck. Das ist, schon irgendwie in Richtung Türkis.
Ja, es hatte auch
richtig knallig.
Da stand auch ein spezieller Name. Das ist eine Farbe. Also du konntest bei Mercedes so bestellen.
Ja, das ist. Und es war unheimlich viel dann in der Farbe. Und das dann außen, das Auto war 040 schwarz. Das war ja auch damals übrigens
der war schwarz-metallig.
Ich hätte schwören können, der war 040.
Nee, war nicht 040.
Weil das war eigentlich typisch für AMG, war, dass die 040 schwarz genommen haben. Also richtig tief dunkel schwarz, weil dann konntest du natürlich auch alle anderen Teile in 040.
Wie sieht denn hellschwarz aus?
Naja, 040 ist schon das, Moment. 199, also blau-schwarz-metallic,
hat
ja den Namen schwarz fast nicht verdient.
Das ist ja fast Anthrazit. Heißt es ja auch nicht schwarz, das heißt ja blau-schwarz-metallic.
Ja.
Die Leute sagen immer, die Farbe heißt blau-schwarz-metallic.
Ja.
Und je nachdem, wie der in der Sonne steht, hat es auch einen blau-lila Stich.
Ich kann mich aber noch an Folgendes erinnern. Die Menschen bei Mercedes haben sich halt permanent beschwert, weil sie wollten halt ein schwarz-metallic. Und es gab kein Schwarz-Metallic. Es kam erst mit Obsidian-Schwarz. Vorher gab es von Mercedes kein echtes Schwarz-Metallic.
Ja.
Du hast Schwarz-Metallic bestellt, wenn das Auto in der Auslieferung stand, gerade bei Neonlicht, du weißt das, wie das hier ist, der wirkt ja auch wirklich nicht wirklich schwarz. Ne? Es ist eher wie ein Anthrazit oder ein dunkles Grau.
Ja, so.
Ja. Ist schon gut.
Man hätte dann auch damals bestellen können, den 500 SL in Bornit und dann innen drin in diesem Türkis.
Boah, ja gut.
Ach, übrigens, ganz krass.
Jetzt fängst du aber an, hier hast du irgendwie LSD genommen oder so. Gibt's LSD noch?
LED?
Ja, genau.
LEDs habe ich. Weißt du, ich habe dir doch mal von diesem weißen 300 SL erzählt, der in der Schweiz stand. Habe ich dir auch mal ein Bild geschickt.
Mhm.
Weiß, handgeschaltet.
Ja. War der nicht innen rot?
Nee, der war innen drin blau-karo.
Ah, blau-karo, blau. Ja.
Handschalter.
Ja.
Und ich laufe letzte Woche durch die Schanze und da steht ein weißer SL mit WL-Kennzeichen, ein Cabriolet-Dach, also kein Hardtop drauf, genau so. Und ich glaube, das ist das Auto.
Okay.
Ich glaube sogar der Kilometer, die Anzeige ist leider nicht mehr, ich finde ihn nicht mehr. Der Kilometerstand war das auch. Ich glaube, das ist das Auto. Ich bin stehen, ich so, oh, dann habe ich da reingeguckt.
Ich würde den noch finden in unserem Verlauf. Du hast ihn mir geschickt damals.
Mein Gott, ist das ein geiles Auto. In den Natura, dieser Karo-Stoff blau, diese Innenausstattung, handgeschaltet und dann ist der weiß. Das ist ja ein früher.
Ich war
weiß, wo unten die Sakko-Bretter.
Die sind grau, die sind grau. Echt. Die, aber so richtig in so einem. Das ist wirklich so ein.
Billig grau.
Schäbig grau.
Ne? Schäbig grau. Das sieht aus wie Rostschutzfarbe.
Ja, ist. So ganz fies.
Ganz schlecht. Aber was ein geiles Auto. Ja. Orange Blinker. So, ne? Oh, super. Und dann gucke ich rein. Da habe ich, so, hab ich von links, von rechts geguckt, meine Frau. Oh, können wir weitergehen? Ich so, ich gucke. Na, sie. Nee, sehr, sehr cool war.
Das kenne ich
irgendwo. Sie guckt rein und sagt: Oh, das ist aber echt schick.
Ah, okay.
Ah. Ja, ja. Mega Stoff, ey, mega Auto. Mega Auto.
Du nicht.
Noch schöner ist der, wenn es Hardtop drauf ist. Dann ist er perfekt.
Und ich finde das immer so witzig, weil wir reden heute über Dinge, die wir schön finden. Und ich weiß noch, wie ein Bekannter von mir in Soltau hatte einen R129 und der war tatsächlich komplett, ich würde auch sagen, ohne Extras. Der war auch, ich glaube, der war auch Uni-Schwarz. Dann war er ja auch unten mit diesem Grau abgesetzt. Und innen hatte der, ich meine, es war auch Stoffschwarz mit Karo, ne? Der war unverkäuflich. Also, und der Wagen hatte ganz wenig gelaufen. Ich glaube, der hatte deutlich unter 100 gelaufen. Und er wollte damals 10 dafür haben. Vor, ich würde sagen, 10 Jahren, 12 Jahren. Keiner wollte das geben. Ja, weil der hatte halt keine Klimaanlage, der war geschaltet, der hatte kein Leder. Ja, und heute weißt du es besser, ne?
Ja, super.
Heute weißt du es besser.
Ohne extra, so wie du mir den Link geschickt hast, kein Mensch braucht mehr. Du hast ja auch einen Carrera konfiguriert, ne?
Hast du ihn nicht angeguckt?
Ja, musstest feststellen, dass dieser geile Porsche kaum teurer ist wie deine Corvette. Scheiße, ne?
Nee, man kann
992 ohne Extras fahren und der kostet kaum mehr wie die Corvette.
Ja,
und vor allen Dingen jetzt kommt's, ohne Extras heißt ja 19 und 20 Zoll Felgen, also vorne 19, hinten 20 Zoll, Navigationssystem, Klimaautomatik, Apple CarPlay,
ich habe ihn in Rot genommen,
ja, also
in Lederbeige. Wie heißt das, legendäre Rot? Ja, ist normales Uni-Rot.
Indisch-Rot.
Dann konnte ich innen die beige Innenfarbe nehmen.
Ja, du kannst beige, schwarz oder grau nehmen. Gut,
beige genommen. Dann habe ich, als Extras habe ich genommen einen großen Tank.
Ja.
Parktronik, weil das finde ich schon sinnvoll bei dem Auto irgendwie, mit der Rückfahrkamera. Was hatte ich noch? Irgendeine Geschichte hatte ich noch. Eine Kleinigkeit. Irgendeine Kleinigkeit.
Keine Ahnung.
Und this is it. Und dann kostet das Auto 115.000. Und ehrlich, das ist der Porsche 911, den man braucht. Nothing more.
Ihr fällt die Fahrleistung, das, was das Ding kann, an die Grenze kommst du nie dran.
Nee, weißt du? Nee.
Das kannst du nicht ausfahren.
Nein, absolut nicht. Und da muss auch nicht GTS oder sonst was.
Nein, das ist alles Quatsch.
Das ist genau der Porsche, so wie man ihn braucht.
Ja. Und nochmal, der ist nicht so viel teurer wie die Corvette.
Nee, ist ja richtig. Also es sind 15.000 Euro mehr.
Ja. Aber pass auf, im Wiederverkauf spiegelt sich das dann wieder.
Ja, naja, gut.
Wenn die Corvette dann bei irgendeinem Höker- und Fähnchenhändler steht, ist der Porsche immer noch 80.000 wert.
Ach ja, das Coole ist, wir sind im neuen Jahr, ich kann drüber reden. Nein,
nee,
das
sind wir nicht.
Das glaube ich aber
nicht. Nein, ihr seid im neuen Jahr, wenn ihr das hört. Wir sind noch im alten. Corvette ist noch kein Thema hier. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man für das, ist ja immer, die Corvette ist so günstig. Ja, kann ja sein, da ist auch viel Scheiße, den man nicht braucht. Aber man kann auch fast für das Geld schon 911er fahren.
Ach ja, was ich noch dazu genommen hatte, war die Sitzheizung vorne. Das würde ich schon noch machen.
Ne? Ja, Sitz, da kann man noch. Es gibt, ich hatte letztens noch mal geguckt, was hatte ich noch für ein extra.
Und Vorbereitung Dachtransportsystem habe ich genommen, damit du da so einen Dachträger raufsetzen kannst, falls du mal irgendwas.
Falls du einen auf Dakar machen willst.
Ja.
Dakar-Klon. Nee. Ich würde tatsächlich, ich habe mir das lange angeguckt, ich würde ein paar Euro noch investieren, würde einen größeren Radsatz nehmen.
Hab ich.
Und zwar, es gibt auch eine Felge, die ist in diesem Klassik-Design, die hat so eine Fuchs-Anmutung, so ein bisschen, so ein Fünf-Stern, weißt du?
Ja.
Die sind da einen Zoll größer, das würde ich machen. So, ansonsten, und meiner wäre weiß und nicht indisch-rot, glaube ich.
Ja, ich fand halt rot mit dem Beige cool.
Ja, ist auch.
Also ich würde es nochmal sagen, ne? Das ist der 911er. Und wenn man sich den bestellt, ist auch eins klar, hast du eben schon gesagt, das Thema Wiederverkauf bei dem Auto wird aus meiner Sicht immer unproblematisch sein, weil guck mal, wie die Autos gehandelt werden. Also das ist ja, selbst 997 sind ja nie richtig günstig geworden.
So, doch, es gab mal so einen Einbruch. Wir haben mal, total geil, Und zwar der erste Serie.
Der ist aber 8 Jahre her oder so.
Ja, ja. So. Und da haben wir mal, damals ein Kunde von mir suchte 997, da haben wir...
ich weiß, ich kenne die Geschichte, glaube ich. Targa?
Nee, war kein Targa. Da haben wir einen 997 gefunden, der stand an der Bergstraße unten, kurz vor Heidelberg in Weinheim, glaube ich, oder so. Oh,
so weit sind wir hingefahren.
Ein Italien-Reimport. Pass auf, das war gerade die Zeit, wo die Italiener
die Probleme wo die ihre Autos mit der Steuer
ja, hatten, ja, wo sie schnell ihre Autos loswerden
wollten. Ja.
Auto kam von einem Anwalt aus Neapel.
Wenn du nicht nachweisen konntest, dass du, wie du die Kohle verdient hast für das Auto, haben die dir das Ding einkassiert.
Genau, und die haben reihenweise, das ist ein, der Händler ist auch ein Italiener und der hat da irgendwie eine Quelle aus Süditalien, wo er diese Ferraris und Porsche eingesammelt hat. Mhm. Und der Wagen war Schwarzleder-Cognac, hatte auch so gut wie keine Extras, 997 handgeschaltet, war lückenlos Scheckheft gepflegt im PZ Neapel. Und da der in Neapel und da unten nur war, ey, der hat ja kein Wasser gesehen, der sah von unten, das war wie ein Neuwagen, das Auto. Mhm. War komplett geserviced, war ein Spitzending und er hat 34.000 Euro
gekostet. Ja.
Und den ist mein Kunde, ich glaube, 1,5 Jahre gefahren, hat ihn dann für 45 wieder verkauft.
Gut, jetzt trotzdem, wenn ihr denkt, in Italien kann man ja bestimmt super Gebrauchtwagen kaufen.
Kann man.
Achtung.
Kann auch schief gehen.
Ja, Achtung. Wie in also, England. Ja, Achtung, genau. Also ich, was ich erlebt habe mit Mercedes ist, dass alles das, was hierher gekommen ist, gedreht war. Also richtig gedreht.
Ach so, das war übrigens, wo du das gerade gedreht sagst, wo ich da gestern mir Autos angeguckt habe, da standen auch japanische Mercedes, die aber, waren sie ganz stolz drauf, sind ja deutsche Erstauslieferungen gewesen, die dann nach Japan gegangen sind. Ich so, oh, da kenne ich auch Firmen, die nach dem Ablauf der Leasing den Wunschkilometerstand eingestellt haben für den Export.
Nee, es war nicht nur der Wunschkilometerstand. Es durften nach Japan damals keine Gebrauchten eingeführt werden. Die mussten neu sein. Und deshalb sind diese Autos oftmals als Vorführwagen, halbes Jahr alt, Jahreswagen, die wurden auf Null gedreht, haben eine neue Frontscheibe gekriegt, haben neue Streuscheiben gekriegt vorne. Das war damals die Arbeit. Streuscheibe, Windschutzscheibe, ja, und dann musste irgendeiner das Tacho auf Null drehen. Dann haben die noch ein anderes Radio gekriegt, weil unsere Radios haben dann nicht funktioniert. Ja. Und Abmarsch gingen die Dinger rüber nach Japan. Das heißt, die sind damals schon einmal gedreht gewesen. So, das muss man halt wissen.
Ja, deshalb oft. Es ist tatsächlich oft so. Und es gibt auch einschlägige Firmen, die da im großen Stil die Reisetachos mit eingebaut haben, sozusagen. Habe ich doch mal einen Kunden gehabt, habe ich es mir erzählt. Sollte ich einen Porsche verkaufen? Und da gucke ich mir das Gutachten an und sag mal, in dem Gutachten ist ein ganz anderer Kilometerstand auf dem Tacho. Wie er mir gesagt hat und wie jetzt. Und dann rufe ich ihn an, ich sage, sag mal, was ist denn, verstehe ich jetzt überhaupt nicht, was ist das Bild vom, nee, ach so, ja, da war der Gutachter, da hatte ich meinen Reisetacho noch drin. Ich so, bitte was? Ja, wenn ich längere Strecken, habe ich einen eigenen Tacho für gehabt. Ich so, was? Weil ich bin vollkommen sprachlos gewesen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ein Reisetacho.
Das ist auch geil, ne? Als wenn das, weißt du so, als wenn das so ein legitimierender Begriff ist. Ja. So, ja, kennen Sie das nicht? Reisetacho? Ja,
Reisetacho.
Das ist so.
Und du kannst ja beim Elbe einfach nach vorne rausziehen und wechseln, weißt du, Stecker drauf.
Das fand ich also katastrophal schlimm. Die Autos, das wurde ja auch bei Mercedes oft gemacht, da haben die Leute, was weiß ich, einen S320 Diesel gehabt und durch Drücken einer bestimmten Kombination am Multifunktionslenkrad, ist der Tacho nur die Hälfte gelaufen. Ja? Das heißt, jeder Kilometer nur ein halber. Und so eine Scheiße halt, das kriegst du ja niemals raus. Ne? Also ja. Das kriegst du nie sauber, tatsächlich nie sauber raus, weil das Auto das auch nicht so dokumentiert. Das heißt, die sind dann auch regelmäßig zur Wartung gefahren und so weiter und so fort und hatten dann das Problem. Ja. Und jetzt haben wir mal wieder Ding-Dong.
Es klingelt.
Wir sind bei Kilometerständen. Zur Tür.
Ja, genau. Wir sind bei Kilometerständen.
Einen genau. Moment. Bevor wir hier wieder. So, der Besuch ist wieder weg, Jens.
Ja, der Besuch, der Stefan war kurz hier. Stefan, gute Weiterfahrt.
Genau, er hat uns einen schönen G320, Baujahr 98, also G-Modell, nicht Porsche, sondern Mercedes, gezeigt hier. Schönes Auto. Dunkelgrün, so wie so ein Auto sein muss.
Schön. Ja.
Mit dem er jetzt ganz entspannt zum Timmendorfer Strand fährt.
Ja.
Passt.
Was hatten wir als letztes?
Na, Tacho drehen, natürlich.
Tacho drehen.
Ja, ist ein spannendes Thema. Vielleicht.
Tachos drehen?
Ja, vielleicht dazu nochmal, Jens, ich sag's ja immer wieder, ne? Dazu gehören natürlich immer zwei. Und jeder, der vermeintlich ein Auto mit einer niedrigen Laufleistung sucht, und Autos, die es eigentlich so nicht gibt oder die vielleicht eine Historie haben, die man nicht nachvollziehen kann. Leute, guckt auch nach Laufleistung. Manche Autos können das vertragen. Also ich will damit sagen, es macht eher Sinn, ein Auto mit Historie und Wartungshistorie zu kaufen, was vielleicht 200.000, 220.000 gelaufen hat, als ein Auto ohne Historie, auf dem dann, keine Ahnung, 90 oder 125 stehen. Ich will das immer wieder betonen, weil zum Fahren ist das entscheidend, dass die Wartung stimmt und nicht, dass der Tachostand irgendwie, der nicht nachvollziehbar ist, stimmt.
Ja, wenn er nicht nachvollziehbar ist, ist eh killefit, ne?
Ja, aber oft ist das ja so, oder wenn die Leute dann sagen, es ist teilweise nachvollziehbar. Ne? In Spanien erlebe ich das ja auch andauernd, ja, ist nachvollziehbar. Ja, nur deshalb, weil der TÜV seit 2004 die Laufleistung draufschreibt. Aber nachdem alle wussten, dass das passiert, haben sie natürlich vorher die Dinger gedreht. Oder sie waren halt schon gedreht, als sie darüber gegangen sind. Also das ist ja nun auch kein Geheimnis, dass früher die Spanier, die in Deutschland gekauft haben, auch aus Prestigegründen, oftmals eben die 140.000, die der Diesel dann schon drauf hatte, dann auch mal auf 60 zurückgedreht haben. So, also machen wir uns nichts vor, da ist eine Menge passiert, deshalb guckt euch den Ist-Zustand des Autos an und versucht eine Wartungshistorie zu bekommen. Wenn es das alles nicht gibt, dann entscheidet der Ist-Zustand und ganz ehrlich, es ist dann aber kein Auto, was hochpreisig sein kann. Hochpreisig kann nur sein, ein Auto mit niedriger Laufleistung und wirklich einem lückenlosen Nachweis. Und ich weiß, auch da werden jetzt die einen oder anderen sagen, ja, aber auch so ein Scheckheft kann man fälschen. Ja, stimmt. Ich mache das dann tatsächlich so, dass ich mir die Scheckhefte angucke und ich gehe dann in den Jahreskalender vom iPhone und gucke mir an, ob das Datum, was da draufsteht, nicht mal zufällig ein Sonntag war, an dem die Inspektion gemacht ist, weil irgendeiner sich was ausgedacht hat. Ne?
Ja.
Und ich gucke mir halt auch Stempel an. Ich habe ja neulich drüber gesprochen, nicht selten, also ich mache das natürlich hauptsächlich bei Mercedes, nicht selten ist es so, dass dann plötzlich, keine Ahnung, 2012 ein Daimler-Chrysler-Stempel auftaucht, den es nicht mehr gegeben hat. Punkt. So, und der hat auch keiner mehr benutzt und der liegt auch nicht da zufällig so, ach ja, können wir mal den alten Stempel nehmen? Nein, das ist ein Stempel, der irgendwie entweder schwupps gegangen ist oder gefälscht ist. Also von daher, guckt euch das genau an, es ist super ätzend. Ja, ja. Naja, also kommen wir weg von diesen Themen. Ich habe heute mal wieder, weil ich da immer sehr coole Resonanzen bekommen habe, ich habe heute mal wieder eine Automotorsport mitgebracht von früher. Und zwar die Sonderausgabe zu IAA 1993. Vielleicht deshalb ganz interessant, weil viele dieser Autos natürlich jetzt 30 Jahre alt werden. Ich weiß, als ich hier letzte Woche in die Garage kam, hattest du nicht, Jens, mit jemandem eine Diskussion darüber, dass dir jemand gesagt hat, ja, da werden jetzt so viele Alltagsautos 30 Jahre alt.
Ja.
Und ich dann mal, weil ich mittlerweile, weil es halt einfach mein Traum war, als ich mit 18 einen Führerschein gemacht habe, hätte ich damals gerne einen Golf 3 gehabt. So ein Golf 3, keine Ahnung, so ein GT oder so, irgendwas Schönes. Das war unerreichbar, weil ich hatte eben keine 30.000 Mark, sondern ich hatte 2.000 Mark für ein Auto. Und so ein Golf 3, wenn man heute mal guckt, ich habe das jetzt gerade mal selektiert, die Tage. Wenn du bei einem Golf 3 suchst, Baujahr, ich glaube, das ging los 92 mit dem Golf 3, 93. Wenn du nur zwei Baujahre suchst, also 92 bis 94, dann findet man kaum noch Autos. Und die meisten davon sind halt auch wirklich nicht mehr schön. Das heißt, es ist ja nicht zu erwarten, dass plötzlich unheimlich viele Golf 3 mit dem H-Kennzeichen rumfahren. Obwohl das ein Auto war, was hier ja, keine Ahnung, wie viel, 10.000-fach verkauft worden ist in Deutschland. Also es gibt sie einfach nicht.
Nee, gibt es ja nicht.
So. Also von daher braucht man davor mit Sicherheit keine Angst zu haben. Jens, ich habe hier, also erstmal für dich, ne? Kannst du dich, also bist du mit der Volvo-Geschichte so ein bisschen firm?
Ja.
Hier steht bei kurz notiert und diese Ausgabe ist vom 10. September 93. Renault und Volvo gehen ab 1. Januar 1994 zusammen. Präsident des neuen Unternehmens wird Louis Schweizer, bisher bereits Chef von Renault. Das hat nicht geklappt. Also ich habe das mal gegoogelt.
Nee, das ist nicht. Aber
ist nicht zustande gekommen.
Nee, aber
die hatten Anteile aneinander.
Genau, es gibt auch eine Allianz. Also es gab ja auch lange Renault-Motoren im Volvo 440, 480 und so weiter.
Mhm.
Aber das andere ist nicht passiert.
Genau, die hatten Anteile aneinander und wollten eben dann tatsächlich fusionieren. Und ich habe es dann, wie gesagt, mir mal versucht zu erlesen. Es war dann so, dass sie sich am Ende, ich sag mal, ein paar Monate nachdem dieser Bericht kam, getrennt haben und ihre Anteile gegeneinander teilweise aufgelöst haben. Dann ganz interessant, kennst du das Auto? Kennst du den 962 Le Mans Porsche, der von dem Jochen Dauer, dem Ex-Rennfahrer, in Kleinserie gebaut worden ist? Den hier unten in Gelb?
Den Dauer 962, ja.
Ja?
Ja, ja.
Das ist ja eine Dauer, geile Geschichte. Der hat
Dauer Le Mans, glaube ich, oder so.
Genau, ja. Der 962 Le Mans. Der hat, also er wollte hier insgesamt 50 Exemplare davon wohl bauen. Nee, hat er auf aber ausgedienten nicht. Gruppe C. Nee. Nee. Und dann habe ich nachgelesen, der Scheich von Brunei hat 6 Stück.
Ja.
Das sind straßenzugelassene Autos, ne? Die sind mit Cut ausgerüstet worden und so weiter. Und sind, gut, wahrscheinlich ist der Scheich von Brunei, hat da bestimmt keinen Cut mehr drin. Aber Wahnsinn, ne? So ein Gruppe C Rennwagen für die Straße ist ja auch immer Wahnsinn einfach gewesen. Wenn du damit angefahren kommst und da ist ein Kennzeichen dran, ich weiß gar nicht, wie du da ein- und aussteigst. Weil Kanzel in der Mitte und so.
Nicht nur das, sondern ein Rennwagen ist einfach ein Rennwagen, ne? Also die sind dafür gebaut worden, einfach nur schnell zu fahren. Nicht schön und auch nicht gut innen drin. Mhm. Normal, wenn du in so einen Rennwagen reinsteigst oder rein, dann denkst du, das ist ein Bastelauto oft in den früheren.
Stimmt, ja, weil das einfach, natürlich alles Leichtbau ist.
Einfach zusammengetackert, ne? Einfach, ja. Hauptsache es funktioniert. Ne?
Ja, 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 eben, eben. Aber trotzdem, ich finde das so kühn, wenn jemand sagt, ich baue jetzt dieses Auto als Le Mans Fahrzeug quasi für die Straße um. Und ich weiß ja nicht, ich meine, der muss ja von Porsche diese Dinger dann auch relativ günstig gekauft haben, damit er irgendwie,
das
hat ja viel Geld gekostet.
Das Ding hat aber dann wahrscheinlich 1 Million Mark gekostet in der oder so. Was stand am Preis? War ja exorbitant teuer garantiert. Allein die Zertifizierung, um den auf die Straße zu kriegen, mit Abgas und so weiter.
Tja, nee, steht hier nicht, steht hier natürlich nicht. 3-Wege-Cut und soll dann immerhin noch 700 PS haben. Ich meine, mit 700 PS warst du natürlich ganz ordentlich unterwegs. Ja,
1993. Das Auto wiegt ja auch nichts.
Ja. Ja. Dann hier, ich weiß nicht, die Automotorsport war ja damals tatsächlich voll mit auch so Rubriken, die interessant sind. Die Klau-Hit-Liste. Damals meistgeklautes Auto, schätz mal.
Wann?
1993, meistgeklautes Auto. Ist,
in Deutschland?
Mhm.
Golf.
Ja, genau, richtig.
Das war der Golf 2.
Ja, und jetzt sag mal.
Die Schlösser konntest du ganz einfach knacken.
Nicht nur das. Also ich weiß, was du meinst. Du meinst wahrscheinlich diese Geschichte mit Schraubendreher und dann rausknallen.
Ja.
Was ich mich noch daran erinnern kann, ist, dass ein ausgegnadelter VW-Schlüssel, also einer, der irgendwie, keine Ahnung, 300.000 Kilometer gefahren wurde. Passte in 10 Autos, ja. Damit konntest du die ganzen
konntest Dinger auch aufschließen. Früher manchmal, bei manchen Autos konntest du auch von außen mit Luftdruck die Dings bedienen.
Die ZV.
Hm. Richtig Druck drauf, wupp, ist die
auch. Witzigerweise habe ich das tatsächlich nie gesehen. Ja, mit dem Tennisball sagt man ja immer, ne? In dem so ein Loch drin ist und dann haust du auf diesen Tennisball rauf. Aber ich weiß nicht, ob das nur eine Sage ist. Also wahrscheinlich funktioniert das. Bin ich zum Glück kein Spezialist drin. Dann für dich ja auch hier. Ich hab ja hier die Highlights für dich rausgesucht. Schwungradautomatik hier. Golf Diesel mit Ecomatic. Hast du das schon mal gelesen?
Nee,
kannst du dich nicht mehr daran erinnern, ne? Nee. Ja, das waren ja so die Versuche,
Das ist nicht in Serie gekommen.
Ich meine ja.
Nee.
Ich meine ziemlich safe, ja.
Nee. Ich kenne nur dann hier Formel E und 4+E-Getriebe und diesen ganzen Kram.
Ja, das war ja vorher.
Ecomatic wüsste ich nicht, dass das in den Handel gekommen ist.
Also hier steht nur als Diesel Golf Ecomatic mit Schwungnutzautomatik. Kannst du mal sehen. Ja, das war ja die Ära und da muss man sagen, da hat Audi und VW mit dem TDI-Motor, du bist ja kein großer Diesel-Fan, ich weiß nicht, hast du mal einen Diesel gefahren?
Ja.
Ja, in der Zeit, wo du viel fahren musstest? Oder?
Nee, ich hatte 2 Volvo-Diesel. Ich hatte erst einen V70 Heiko, so eine Sonderedition, so mit
okay.
Doppelrohrauspuff und so weiter. Mhm. Ein D5 und dann hatte ich noch einen XC70 D5 hinterher. Das okay. War es aber auch an Diesel.
Okay.
Ah nee, den neuen V90 hatte ich ja auch noch als Diesel-Kombi.
Ah, siehst du, okay. Ja. Ja, ich hab damals, also die TDIs mit 90 PS, die waren ja in allen Autos drin im VAG-Konzern, ne? Also ja. Golf und nachher der Vorstoß, auf den fast, aber leider dann doch nicht, auch BMW eingestiegen wäre, Cabrio als Diesel. Da gab ja den Audi 80 Cabrio als Diesel und auch den Golf 3 gab es ja als Diesel TDI. Cabrio.
Ja.
Ja. Und BMW hatte eigentlich schon den 325 TDS als Cabrio fertig vom E36, aber hat ihn dann leider nicht gebracht. Den Motor fand ich immer super genial. Ich weiß nicht, ob du jemals so ein Auto gefahren bist, 6-Zylinder BMW Diesel.
Nee, nicht bewusst.
Also, um das zu beschreiben, der war halt natürlich ein seitenweicher Lauf, das, was man halt vom reinen Sechszylinder und gerade BMW auch kennt. Und selbst so ein 324D hatte damals meine Tante in Spanien mit nur 88 PS oder 86 PS, fuhr sich irgendwie total schön. Ja, es war so ein turbinenartiger Lauf, der fühlte sich nicht schwach an, Drehmoment war aber ein Diesel ja vorhanden, schon cool. Und hier, und du hast das mal irgendwann gesagt in einem Podcast, an dieser Anzeige sieht man das ganz gut. Du hast ja mal davon gesprochen, dass das Design des Citroën Xantia wirklich sehr, sehr gut ist.
Ja, ne? Ist es.
Ist es leider wirklich.
Ja, also, das liegt auch an solchen Dingen, sieht man hier ganz deutlich direkt. Der hat zwar schon keine Dreiecksfenster, sondern eine Fensterscheibe vorne und hinten ist jeweils nur eine Fläche, die nicht unterbrochen ist.
Stimmt.
Und das sind so die Details, die den, also ich finde, das ist ein gut gemachtes Auto vom Design her.
Ja.
Es könnte, ich weiß nicht, es, ich finde, es könnte ein Bertone-Design sein, ist es vielleicht sogar.
Ja, es sieht tatsächlich sehr nach Bertone aus. Ja.
Also ein Xantia ist ein gut gemachtes Auto, also man muss den jetzt nicht fahren wollen oder, keine Ahnung, ich will auch keinen besitzen, aber ich finde ihn formal gelungen, den Wagen.
Ja, das sehe ich auch so. Ja, es erinnert mich, weil du das sagst mit Bertone, erinnert mich so ein bisschen an das Peugeot 306 Cabrio, was ja auch eine gute Form hat.
Ja, ja.
Das ist ja auch ein Bertone. Ja, ja.
Da gab es eine Sonderedition noch, dann diesen leuchtenden Gelb, ne?
Ah, ja.
Ganz gelb mit schwarzem Leder.
Stimmt, mit schwarzem Leder, ja. Ja. Ich fand das Auto immer ganz schön. Ja, witzige Zeit gewesen. Also die Anfang der 90er, finde ich, gab es tatsächlich viele sehr gute Autos. Ein toller Bericht, der hier drin ist, einmal McLaren F1, das war ja damals so ein Wahnsinnsauto. Ne?
Heute immer noch.
Weil es das erste Serienauto war mit einer Kohlefaserchassis und Karosserie, ja, 607 PS, Dreisitzer und dann eben diese Eigenheit, dass der Fahrer in der Mitte sitzt und Beifahrer, beziehungsweise die beiden Beifahrer, kann man ja sagen, links und rechts. Und ich finde, das Gefühl muss lustig sein, ne? Wenn deine Frau sitzt, irgendwie, keine Ahnung, links oder rechts, je nachdem, wie mutig sie ist.
Ja, aber versetzt nach hinten. Ne?
Versetzt nach hinten und dann hast du noch ein Kind dabei.
Du, das ist eine ganz schlaue Geschichte, weil weltweit ist es komplett uninteressant, ob es ein Rechts- oder Linkslenker ist dadurch.
Ja, stimmt.
Ganz egal, auf welchem Markt du den verkaufst, du sitzt immer in der Mitte, fertig aus.
Ja, stimmt, hast recht.
Ist nicht dumm.
Nö, absolut.
Und da ging es ja wahrscheinlich auch um Gewichtsverteilung und um
Handling. Ja, nur darum
ging es. Und das ist natürlich perfekt, wenn der Fahrer, da wird ja kaum Beifahrer mitgefahren sein in den zwei Notsitzen da. Aber der Fahrer sitzt halt genau in der Mitte und ist halt eine zentrale Geschichte.
Ne? Ist so. Und was ich halt interessant finde, und das muss ja, also hier steht dann BMW V12, also das Ding muss ja unglaublich modifiziert gewesen sein, vermutlich. Ja,
aber ist tatsächlich trotzdem basiert, also ist im Kern ist es ein BMW V12.
Sie haben auch, also hier ist ein Bild, da siehst du halt, dass auf dem Motor auch BMW M-Power draufsteht, also das ist schon gigantisch. Also so ein Auto, ja, ist aber auch, glaube ich, in Sammlungen verschwunden.
Ist auch absolut teuer, auch heute, ne?
Ja. Also. Ja.
Aber ist, guck mal vom Design, wie hübsch der ist, ohne große Flügel, ohne irgendwas. Aber der Gordon Murray, der es entwickelt hat, der hat es halt auch drauf gehabt. Und der wusste, wie man Luftführung macht und einen Anpressdruck generiert, ohne dass man da irgendwie 10 Quadratmeter Flügel hinten drauf klebt aufs Auto. Ne?
Ja, wobei, also das steht sogar hier in dem Artikel drin, das Auto soll wohl ein bisschen zickig sein, ne? Also hier steht dann irgendwie, der F1 umrundet Kurven so lange neutral, bis ein Gasstoß das Heck nach außen treibt.
Und ja, gut, aber bei 607 PS, und guck mal, was wiegt der? Steht das da drin? Es ist ja kein Wunder. Es hat ja für einen Drehmoment der Motor, also.
Boah, weißt du, was der damals gekostet hat?
Also 1,5 Millionen.
Ja, okay, du bist ja eine Maschine, was das angeht. 1030 Kilo.
Ja. 1030 Kilo
Treffen
und 607 PS. Ja. Und was steht da Drehmoment auch? Steht da ein Wert?
Boah, 650 Newtonmeter.
650 Benziner. Boah. Benziner. 650 Boah. Newtonmeter mit 1030 Kilo machen, wenn du aufs Gaspedal trittst. Natürlich ist es zickig. Dann nützt ja ein Heckflügel nichts.
Ja, jetzt kommt aber das Verrückte. Also was ich, deshalb, du hast vollkommen recht, die müssen, also der muss am Unterboden und so weiter auch extrem ausgelegt worden sein für hohe Geschwindigkeiten, weil Höchstgeschwindigkeit 371 und das ohne Flügel.
Ja, ja.
Ja? Ja. Also boah, 371. Ja.
Das ist interessant. Jetzt,
93.
Jetzt kommt ein Fun Fact. Der Midas, der hier steht, ne? Den hat auch Gordon Murray entwickelt. Und für den Midas, der Midas ist ja ein Kunststoff-Monocoque, da gibt es übrigens geile Werbebilder, wo der Murray ist ja relativ groß, ist so ein langer, hagerer Mann, wo der in der Mitte zwischen einem Midas und Midas Cabriolet steht. Und er selber hat immer gesagt, er ist die Midas gerne gefahren auch. Und du fragst, okay, wie hat er da reingepasst? Aber passt, man kann da gut drin sitzen. Und der Wagen, für den gibt es auch als Option einen Crown Defect Boden. Und zwar gibt es so Wings, die werden drunter geschraubt.
Okay.
Und umso schneller du fährst, saugt sich der Wagen an den Straßenboden an. Durch diesen Unterdruck, der da entsteht, durch diese Wings.
Unglaublich.
Und das gibt es schon für den Midas. Und jemand, der sowas damals schon entwickelt hat, der wird schon in der Lage gewesen sein, so ein, aber ist ja eh, das ist ein genialer Konstrukteur, der Murray,
gibt's nichts. Muss wohl so sein.
Ist doch jetzt der neueste McLaren, oder nicht, der heißt ja jetzt nicht mehr McLaren, sondern der neueste, der heißt Murray, glaube ich, ne? T15, meine ich.
Das weiß ich
tatsächlich. Es ist gleich, nicht, ne? Ist ja so eine Neuinterpretation eigentlich. Ist ja auch kein Flügelmonster, ist auch nur ein einfach sackschnelles Sportauto, ne? Und was der immer konnte, ist Leichtbau, der hat es halt drauf.
Ist halt so. Ja, 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 genau. Also das der, ist halt der, wirklich Sportwagen.
Das Coole ist, der wollte ja mal einen Kleinwagen rausbringen, in, ich glaube sogar mit Elektroantrieb, so eine Art Smart-Gegenstück.
Okay.
Und der ist auch relativ weit entwickelt worden. Ich habe mich damals auch eingetragen in diese Online-Konzern, diese Kaufinteressentenliste eintragen.
Okay.
Das Projekt ist aber nie zustande gekommen, leider. Es war mega cool, mega cool.
Ja, sowas gibt es ja oft, dass denen dann irgendwann die Puste ausgeht, ne? Weil du brauchst halt Investoren. Also ich meine, Auto bauen kostet halt Geld. Ne?
Ja, die Puste oder auch, ja, keine Ahnung. Ne? Ja. Gibt es ja viele Faktoren, die dann ein Projekt, ja, so ein Projekt zum Stoppen bringen.
Das stimmt, das stimmt. Hier ist auch ein toller Bericht drin, übrigens über den Istera Commendatore.
Oh, echt?
Ja, das ist ja auch so ein, ja, wie soll ich sagen, eigentlich ein Mythos, das Auto, ne? Also mit so einem Auto mal Kontakt zu haben, ist ja schon irgendwie sehr besonders, weil...
Ja, ist ein Mythos, weil der Commendatore in, ich glaub, ist das Need for Speed oder wo? Da ist das doch so ein Hypercar gewesen dann.
Wenn du das sagst...
Commendatore, es gibt ja nur einen.
Ja, 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 aber...
Und es gibt diesen Nachbau,
hier entsteht ein anderer Eindruck. Wird. Genau, genau, hier entsteht ein anderer Eindruck, ja, weil das ja...
Wahrscheinlich gerne mehr, mehr, da ist er. Da ist mehrere er. Davon gebaut,
da aber ist er. Hat er nicht... 900.000 und allein das Bild, ne, von der Seite, also sorry.
Ey, 900.000 Mark, der war viel günstiger wie der McLaren.
Ja, ja, das war das Verkaufsargument, meinst du? Ja. Ja, schon stark.
Geiles Auto, der Kombinator.
Ja, und vor allem auch dann ja mit bestimmten Themen auch ähnlich, ne, weil das war halt ein Mercedes V12. Hier steht 700 Newtonmeter, aber 548 PS.
Und hat vorne die Klappscheinwerfer aus dem Porsche 968 drin.
Ach, klappen die auch? Ah, nee, sind die, aber sind die fest oder klappen die? Die
klappen.
Ach, die klappen. Hm? Habe ich noch nie mit ausgeklappten, glaube ich, gesehen.
Das Auto. Ich auch nicht.
Okay.
Du müsst auch Clubschieß haben, sozusagen.
Vermutlich.
Geiles Auto.
Vermutlich. Geil. Ja, dann ist hier auch ein Auto drin für dich. Da ist nämlich die Vorstellung drin von dem 850 T5. Der nämlich damals 1993 auch neu kam, ne? Das war ja nun auch so ein...
T5 oder T5R?
Was nee, T5. 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 T5R kam wohl ein bisschen später, ne? Der T5 ist hier drin. Ja, auch eine Legende eigentlich, ne?
Zeig das Auto gewesen. Zeig mir mal das Deckblatt von der Autotonspur. Ah ja,
IAA. IAA, genau. IAA 1993. Ist in der Mitte dann so ein Mittelteil, wo dann die Fahrzeuge, wie eben beispielsweise der Istera, der eben auch auf der IAA stand, dann drauf sind. Und hier eben auch viel Tuning-Geschichten dabei sind. Ist ja auch immer so benannt. Hier, Abt zum Beispiel, ne?
Abt-Golf-Kombi.
Abt-Golf-Kombi, genau.
Das ist, halt, ist auch nichts draus geworden.
Was meinst du damit?
Also ich habe, glaube ich, weiß nicht, wann ich mal einen getunten Golf-Kombi gesehen habe.
Ja.
Allen Ernstes.
Ja, ach, naja,
der erste in der Szene. Nee, der, aber der erste, dieser Golf-Kombi war ja auch nicht hübsch in den Baujahren. Aha. Die Proportionen stimmten irgendwie nicht von dem Auto.
Also ich fand ihn halt relativ langweilig, ne? So, es war ja kein Auto, wo man sagt, der ist irgendwie schick. Da... Ja, war ja, nee, weiß ich nicht. Also ich finde aber die Proportion tatsächlich nicht verkehrt von dem Auto. Ich finde ihn nur langweilig, nichtssagend. Ja. Hier war Volvo mit der Werbung für Sicherheit, Airbag, genau beschrieben. Und dann eben, das ist ganz cool eigentlich hier, das ist eigentlich was für dich, genau beschrieben von 1944 bis 1992, was Volvo so alles gemacht hat und vor allem wann, ne?
Ja.
Weil die waren ja auch mit dem Thema Sicherheit. War
ja, da muss ich noch mal kurz noch mal das erzählen, dass Volvo den Sicherheitsgurt erfunden hat und das Patent dann freigestellt hat für alle Hersteller. damit es allen Menschen gut geht. So eine altruistische Firma einfach.
So bist du auch, ne?
Ja.
Ja, ja, dann hier der Anzeigenmarkt und wir haben ja eben nochmal darüber gesprochen, das war 93. 93 kam ja die neue Mercedes C-Klasse auf den Markt damals, also die erste C-Klasse. Nach dem 190er war das ja, muss man sagen, optisch schon ein richtiger Sprung, ne? Also 190er wirkte dann ja schon sehr barock. Und Lorenza, die haben ja immer gleich, die haben wahrscheinlich relativ früh solche Autos gehabt, immer gleich so Bodykits entwickelt. Und das, was hier abgebildet ist zum Beispiel, ist halt wunderschön. Also es sieht halt aus, als hätte man, könnte man das auch ab Werk bestellen. Ne? Also Lorenza war damals ziemlich nah dran an Mercedes. Und bis auf den Heckspoiler, das war ja auch noch so eine, ich sag mal, Mode, die geradeaus lief. Ne? So, kennst du das noch?
Ja.
So, das, ich glaube, die Mode hielt sich dann nur darüber, dass dritte Bremsleuchten irgendwann freigegeben waren und man die natürlich super gut integrieren konnte, wenn man gleichzeitig so einen Spoiler raufgeballert hat. Ne? Ja, eigentlich ganz hübsch tatsächlich. Naja. Ja, und hier Halle 311, Brabus 3.6, auch gleich eine C-Klasse mit 260 km/h Endgeschwindigkeit, 285 PS. Aber gut, brauchte man nachher nicht, weil dann gab es den C36. Sag mal, da ist hier ein witziger Bericht drin über das Thema Pins. Ich kann mich noch bei Mercedes dran erinnern, wir hatten irgendwie jedes Jahr zu jeder Neueinführung irgendeines Autos haben wir Mitarbeiter alle so einen Pin bekommen.
Ja.
Es war ja auch auf der IAA, gab es dann diese Stände, wo du Pins tauschen konntest, kaufen konntest, den ganzen Quatsch. Keine Ahnung.
War nie mein Thema.
Eins auch nicht. Also schlimm fand ich die sich eine Mütze damit voll gemacht haben. Kannst du das auch dran erinnern?
Nee, ich kenne nur die Jacken voll. Die
Jacken voll, ja, ja. Ganz übel. Ganz übel. Aber was ich noch sehr interessant fand, war eigentlich hier der letzte. Und zwar, na, das ist blöd. Nee, das war es gar nicht. Wo haben wir es denn? Haben wir es vergessen? Haben wir es raus? Das kommt davon, wenn man diese Bapper unten und oben ran macht. Hier ein schöner Bericht. Ich meine, über Piech haben wir alle viel gehört oder gelesen, aber hier ist ein schöner Leserbrief drin, den finde ich ganz gut. Da ging es ja in der Zeit auch um dieses ganze Thema mit dem Skandal, Lopez-Skandal und so weiter. Und dann steht hier, geschrieben von damals Michael P. Braukmann aus Heidelberg, mit dem furchterregenden Gesichtsausdruck eines zum Äußersten entschlossenen Wadenbeißers, vor dem jeder uniformierte Postbote kampflos kapitulieren würde, schlägt Ferdinand Piëch im Krieg der Autogiganten genau den Weg ein, der ihm vermutlich unter der Ausmusterung unzähliger Sakkos infolge erhöhter Abnutzungserscheinungen im Ellenbogenbereich zum Imperator Rex über das europäische Automobilreich verholfen hat. Ich meine, das ist ein Satz, alter Schwede. Der Hardliner, der sich im Kampf gegen Konkurrenten einmal mehr der allerfeinsten Brechstangendiplomatie bedient, steht selbstredend mit Nachdruck hinter seinem spanischen Importschwaben Ignacio Lopez, den er stets linientreu kurzerhand und mittels viel Geld direkt beim Gegner abwarb, um letztendlich noch mehr Geld im eigenen Haus einzusparen. Hat aber meiner einen rausgehauen, ne? Aber bringt's auf den
Punkt. Nicht Unrecht.
Nee, überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht. Ja, also 1993 war ein cooles Jahr und ich habe noch etwas gefunden, daran wirst du dich noch gut dran erinnern. Weiß ich nicht, ob du das damals kaufen konntest, weil die DAZ, weil wenn ich mir das so angucke, ist man merkt schon, dass die Außendienstler, ich sag mal, aus dem Norden heraus akquiriert haben. Es sind sehr viele Autohäuser aus Hamburg da drin, die man fast alle heute nicht mehr findet. Manche, die man noch kennt, so Autopark, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Und vorne drauf eben hier eigentlich ein sensationelles Auto, ne?
Ja.
500?
560 SEL 6.0.
Genau, 32 Ventiler, 126er.
Mit Wahnsinn. Einem total lustlos angeklebten Seitenblinker. Kotflügel.
Ja, aber wie ich dir sagte, vermutlich, nee, du hast recht, an diesem Fall, der ist definitiv 199 blau-schwarz-metallic und nicht tiefschwarz. Erkennt man hier so an den Schriftzügen und aber auch hier. Ja, cooles Auto. Und was halt auffällig ist und heute einfach nicht mehr der Fall ist, wenn man da reinguckt, die Autohändler, egal ob es jetzt wie hier zum Beispiel auf der ersten Seite, in dem Fall, ich weiß nicht, sagt dir das noch was? Erik Persson?
Ja.
Volvo?
Ja, ja.
Heute ist es ja so, dass man bei einem Volvo-Händler eigentlich nur noch gebrauchte Volvo findet.
Wo saßen die?
Ostdorfer Landstraße und City Steindamm.
Steindamm, genau. Und daraus ist
in der Tiefgarage wohlgemerkt,
ja, steht hier. Aus Persson ist dann hier im Steindamm ist Volvo, wie hieß der nochmal? Oh. Ja, kenne ich noch auf jeden Fall.
Okay. Und das Interessante damals war ja, dass alle Marken bei jedem, der sie in Zahlung genommen hat, auch so gehandelt wurden. Das heißt also nicht wie heute, dass irgendwie, wenn bei Mercedes ein BMW in Zahlung genommen wird, dann landet der auf einer Auktion, weil man sich mit dem Verkauf eines BMW ja gar nicht wirklich abgeben möchte, weil hat man ja auch wenig Ahnung von. Und außerdem sucht natürlich selten einer einen BMW bei Mercedes.
Ja.
Damals war es aber so, das war halt super, super bunt. Ne? Weil hier bei dem Volvo-Händler 1992 standen folgende Autos, einfach um nochmal hier so diese bunte Mischung zu sagen. Hier steht ein Peugeot 604 STI.
Ja, ist ein Volvo-Motor drin, bisschen so Euro V6.
Ja, interessant, ne? 84er hat nichts mehr gekostet, ne? 4.500, also hast du dahergeworfen bekommen, ne? 4.500 Mark. Dann steht hier ein Honda CRX 1.6 16V, der übrigens richtig teuer war, also 24.000 Mark.
Ja.
Geiles Auto auch damals, ne? Sensationell. Ja, und dann stehen hier natürlich so deine üblichen Verdächtigen.
Ja, aber die waren auch, guck mal hier, ein Volvo 240 Cut. Der war da 3 Jahre alt, 80.000 gelaufen, 20.000 D-Mark.
Ist noch relativ viel für ein Auto, was 80 gelaufen hat.
Ja, ja.
Und hier ist ein 47 Turbo-Kombi, das ist noch was für dich, oder?
Sehr geil, ja.
Ja, 89er und der hat 30.000 Mark gekostet, viel Geld.
Ja, ne? Schön, ne?
Ja.
Ein 240 GLT-Kombi sogar, auch wie geil.
Ja.
Ja, klar, das waren da. Und hier, guck mal, schon mit Sinti-Siegeln hier, ne?
Ah ja, stimmt. Muss man auch zweimal hingucken. Ja, damals war eben nichts mit größer machen oder so. Und der Witz ist, es gibt nur zwei Seiten hier drin, die in Farbe sind. Und das sind meistens die Umschlagseiten.
Ja.
Und alle anderen sind in Schwarz-Weiß. Das heißt, Farbunterschiede oder irgendwas konnte man bei den Autos nie irgendwie erkennen, wie heute.
Es gab ja kein Internet, wo du dann irgendwo eine Anzeige nachgeguckt hast. Du musstest aufgrund dieses Schwarz-Weiß-Bildes dich dann schon mal bewegen und dahin fahren, dir das Auto angucken.
Hier habe ich noch was für dich gefunden. Hier, guck mal unten. Musst du mal vorlesen. Ich will noch mal
Peugeot 205 GTI Vorführwagen. Gemballer Gelb. Sport, auch der ist verbreitert. Ohne.
Das ist
und guck mal, wie mies hier dieser Kühlergrill hier vorne drin sitzt. Wie geschnitzt mit dem Kartoffelschälmesser.
Vielleicht ist er geschnitzt mit dem Kartoffelschälmesser.
Ja, das Ding kostet 40.000 D-Mark.
Ja.
Bist
ja.
du verrückt? Ja. Bist du das? Ein Pikes Peak Umbau. Habe ich noch nie gehört. 7 und 8 mal 15 Zoll Panoramadach. Fuji Suten Hi-Fi Soundsystem 100 Watt mit 12.
Ja, da wollte ich ihn noch fragen, wie das aussieht. Du kennst doch sowas, doch deine Zeit.
Nee, weiß ich auch nicht mehr.
Weißt du auch nicht, ne?
Mal, leck mich doch am Arsch, ey. 40.000 Mark. Was ist denn da? Ach, hier, pass mal, der Preis haut, der haut mich ganz aus den Socken. Peugeot 605, 3 Liter V6, Vorführwagen, 17.000 gelaufen, Meteorblau, Metallic, Panoramadach, Gutmann, Komplettumbau, 57.700 D-Mark.
Ja, dafür hast du damals schon eine S-Klasse gekriegt, ne?
Ja, obwohl, hier, gut, eine S-Klasse, 2 Jahre alte S-Klasse, 300 SE, ja, steht hier bei einem gebrauchten MB-Jahreswagenhändler. Mit 23.000 Kilometern kostet dann doch 64.000 Mark.
Ja. Oh, du, und was mir da drin aufgefallen ist, da gab es 190er aus den ersten Baujahren, also 82, 83, die da drin noch 20.000 Mark gekostet haben, 10 Jahre später. Die waren richtig, richtig, richtig teuer im Vergleich.
Ja.
Aber hier eine Sache, die ich noch gefunden habe jetzt in der Automotorsport, und da werden, glaube ich, unsere Hörer, viele sich noch daran erinnern. Nochmal, es gab natürlich kein Internet und hier ist eine kleine Seite drin, wo drin steht, welche privaten Automärkte es in Deutschland gibt.
Mhm.
Und das sind ja gar nicht so viele. Hier in Hamburg damals, Parkplatz Trabrennbahn, Autokino Billbrook.
In Köln gab es einen.
So, warte, in Köln, ja, weißt du noch wo?
In Porz.
Richtig, Autokino Porz, ja, steht hier. Samstags 9 bis 17 Uhr.
Das kenne ich noch. Da ist man mit roten, da hat man sich Kurzzeitkennzeichen, aber rote Nummer hatten wir mal früher gesagt, Kurzzeitkennzeichen mitgenommen und geguckt, ob man da ein Auto kauft, hätte man da dran geklatscht, ist nach Hause gefahren. War so.
Ja, und diese Märkte, da war ja der Teufel los nach Grenzöffnung. Ne?
Ja, ja.
So. Und wirklich interessant, weil hier steht, da sind zwei in Berlin, einmal Großmarkt Beuselstraße und Postparkplatz
Tempelhof. Da war richtig was los, glaube ich.
Glaube ich auch. Dann steht hier Bielefeld, Parkdeck Divi Markt, Bremen Bürgerweide, ist auch interessant, kannte ich auch nicht. Chemnitz Jagdschenkenstraße, dann Essen Autokino in Berge Borbeck.
Pass auf, in Köln gibt es einen geilen Funfact, sogar die Zulassungsstelle in Porz.
Die hatten dann eine Dependance dann, ne? Die gab es, habe ich, da gab es einen Bericht im Fernsehen.
Die haben sogar aufgehabt für diesen Markt, dass du ein Auto abmelden konntest.
Das ist geil.
Sensationell. Und dann, jetzt, also das war doch mal eine Service, das war doch mal geil. Und dann kommst du jetzt nochmal auf die Story von letzter Woche vom LBV, wo du hier angeschrien wirst, weil du irgendwie keine Ahnung hast. Ne? So, nur mal nebenbei.
Ja.
So, jetzt, ich finde, das Jahr neigt sich jetzt zu Ende.
Aber nicht ohne Quartett-Roulette.
Oh, echt nicht?
Ja, klar. Boah,
ich habe keine Lust.
Du kannst...
Ich habe keine Lust.
Kann ich ja rausschneiden.
Und dass du keine Lust hast? Hier kommt das letzte Quartett-Roulette dieses Jahr.
Genau, du kannst jetzt auswählen. Also, entweder die 9, und das sind echt, ja, wie du siehst, das sind Autos aus den 90ern.
Ja,
oder, pass auf, aus meinem Fundus, ein Mercedes-Quartett.
Die 9 nehme ich.
Da sind nicht nur Mercedes drin übrigens, ne? Das ist ein sogenanntes Vorteile Advantages Online. Und da ist als zur Markteinführung der 169er A-Klasse die Konkurrenten und die A-Klasse drin. Aber okay, nur mal so. Also, können wir beim nächsten Mal spielen.
Also deshalb machen wir
die 9. Gut. Ich glaube, da sind ganz schäbige, komische Autos mit drin. Aber gut, ist egal.
Ja? Mhm. Stimmt. Das ist echt schäbig.
Okay, wo sind wir denn? Wir sind so Ende der 90er, ne?
Ja, Mitte, Anfang, Ende, Mitte 90er.
Ja, danke, Mitte, Ende. Ja. Ist es ein deutsches Auto?
Nein.
Italienisches Auto?
Nein.
Französisches Auto?
Nein.
Englisches Auto?
Nein.
Amerikanisches Auto?
Ja.
Boah, ja, amerikanisches Auto aus den 90ern?
Ja.
Gab es das in Deutschland offiziell?
Ja.
Ist das ein Geländewagen?
Nein.
Ist es ein...
Ist kein Ford Explorer.
Ist es ein Sportwagen?
Boah, ist auf jeden Fall ein Zweitürer.
Also ist es eine Corvette?
Nein.
Ist es ein Camaro?
Nein.
Ist es ein Firebird?
Nein.
Kann man das erraten?
Ja.
Das wird immer beschissener. Okay, also, es ist ein Zweitürer und es ist irgendwie wahrscheinlich, will das ein Sportwagen sein, ne?
Ja.
Okay. Also nochmal, ist es ein Chevrolet?
Nein.
Ist es ein Pontiac?
Nein.
Ist es ein Buick?
Nein.
Ist es ein Dodge?
Nein. Ich habe dir schon einen Hinweis gegeben vorhin.
Jetzt kannst du den Hinweis wiederholen?
Ich habe gesagt, es ist kein Ford Explorer.
Also ist es ein Ford. Ach, ist es ein Ford Capri, dieses komische zweitürige Capri?
Nein.
Ist es ein Ford?
Ja.
Oh, Frank. Ist das kein Mustang?
Doch.
Nein.
Ja.
Oh Gott, welcher Mustang ist denn da? Ja.
Den gab es offiziell,
weiß ich noch.
Gab es offiziell über Ford Deutschland zu kaufen. Dieser, ich weiß gar nicht, wie das Modell heißt. Da gab es auch eine heiße Variante.
Ja, Salin.
Nee, da gab es auch ein SVO oder so hieß der.
Ja, genau. Und Salin-Tuning
gab es auch. Ja, Salin ist natürlich fett. Aber hier immerhin V8, 4,60 Meter nur lang, oh, 5 Liter Hubraum, 228 PS, 215 Höchstgeschwindigkeit.
Interessanterweise habe ich genau diese Baureihe, also beim Mustang, auch komplett ausgeblendet, weil...
Und ich weiß nicht, den Explorer gab es ja auch offiziell.
Den Explorer, genau. Du, der war auch nicht, also der war erfolgreich, ne? Es war ein Auto, passte in die Welt.
So. Hatte mein Vater auch einen mal in Florida im Haus.
Okay.
Ja. Egal.
Ja, ich fand die immer ganz, ganz nett, vor allem, weil die immer ganz nette Farbkombinationen hatten. So, dann ziehe ich jetzt mal ein Auto, mal gucken, ob ich auch etwas habe, was du mal nicht erraten kannst, ja. Ey, Pokerface, ich habe keine Miene verzogen. Fang mal an.
Du hast keine Miene verzogen? Mhm. Limousine?
Mhm.
Coupé?
Mhm.
Coupé?
Mhm.
Deutsches Auto?
Mhm.
Mercedes?
Mhm.
Porsche?
Mhm.
BMW?
Mhm.
VW?
Mhm.
Opel?
Mhm.
Calibra?
Mhm.
Tigra?
Ja.
Geil.
Offen gestanden,
sorry. Also ist das Titelbild.
Ist das Titelbild. Deshalb habe ich auch keine Miene verzogen. Sag mal, jetzt muss ich dich mal fragen. Also hier steht drauf, 1,6 Liter, 109 PS.
Mhm.
War der so windschlüpfrig, dass der 205 Endgeschwindigkeiten haben
natürlich
konnte?
Klar. Ja. Ich habe mal mit Helge mal so eine Opel-Tuning-Geschichte gemacht. Da haben wir so getunte, also so Jungs mit Opels auch eingeladen. Hier für Youngtimer Duell. Mhm. Die haben wir dann getroffen an der Aral-Tankstelle hier in.
Mhm. Ja. Die gute
alte. Ja, und da kam ein Mädel, die hatte einen Tigra und da, was war da? War ein 2,2 Liter Motor eingebaut. Mit lass mich nicht mehr lügen, 170 oder 180 PS. Mhm. Und der Tigra ist sehr aerodynamisch. Mhm. Der ist auch gut gemacht vom Design. Auch wenn es ist ja nur ein Corsa. Also es ist ja ein Corsa Coupé. Mhm. Überhaupt, das ist ja diese Ära kleine Coupés. Mhm. Tigra, Mazda
MX-3.
Und MX-3 damals mit 2 Liter 6-Zylinder-Motor.
Genau, V6.
Den Tigra, den habe ich, also ich will keinen haben, ich suche auch keinen, aber der ist nicht schlecht gemacht, der Wagen. Also er ist formal, ist der hübsch. Der hat wirklich gutes Design, auch von hinten. Und das ist ja schwierig, bei kleinen Coupés mit kleinen Radständen irgendwie hinzukriegen. Und der hat eine gute Linie, der Wagen.
Haben wir den Ford noch vergessen, ne? Puma? Ist der Puma?
Puma, der Kleine? Gab's auch.
Ja, genau.
Was ich ja noch geil finde, auch, das ist auch aus der Zeit, habe ich mich letztes Mal wieder mit beschäftigt, gibt es für ganz wenig Geld ein Ford Streetcar.
Gibt's
so günstig.
Weißt du, was witzig ist? Hör auf, Achtung. In Bremen steht einer, habe ich seit Mitte der Woche in der Beobachtung. Silber, rotes Leder.
Der geilste Farbkombi ist dunkelgrün Leder-Cognac.
Dieser hier ist Silber, rotes Leder. Hat so ein paar Lackmacken, also dass dieses Silber, weil die Stoßstangen, die sind ja silber lackiert, das blättert gerne mal ab. Der hat gar nicht so viel gelaufen und 1000 Euro.
Ja.
1000 Euro.
Ja.
Und genau das ist es halt. So ein Ding. Und selbst wenn das Verdeck nicht gut ist,
er macht es halt neu. Was es auch gab, das habe ich ganz vergessen. Es gibt nur einen einzigen, den ich gefunden habe zu verkaufen. Es gab ja auch einen Ford Sport Car. Der Sport Car ist der Ford Car mit den Verbreiterungen und mit der Front vom Street Car, aber auch mit den 95, der hat auch 95 PS wie der Street Car. Das gab es auch.
Ja.
Ultrasell, findest du gar. Also ich habe einen einzigen gefunden, Ford Sportcar.
Es ist echt ein ulkiger, und es ist ein ulkiger Zufall, dass du das echt gerade ansprichst, weil ich habe den seit 2 Tagen in der Beobachtung. Ja. 1000 Euro, wie gesagt, und mit den schönen Felgen, ne? Also etwas größeren Felge.
Genau. Geiles Auto.
Sieht auch manierlich aus,
rotes
Leder
ist cool.
Ist nochmal, also ist richtig viel Auto fürs Geld und ist auch technisch relativ einfach auf links zu krempeln, weil im Endeffekt ist auch nicht so viel dran, ne? Am Ende ist das auch große Serie Ford K und fand ich jetzt fair und hat 109 gelaufen aus Januar 2003. Was willst du da falsch machen?
So. Müssen wir mal gucken, ob der Rost hat oder so. Ne?
Ja, also klar, das muss man alles mit einkalkulieren, das ist jetzt auch kein. Die liegen aber alle so, ne? Also wie du schon sagst, das ist ein Auto, da kannst du nicht viel falsch machen für das Geld, wenn du technisch dir das alles anguckst. Und selbst wenn jetzt Arbeiten dran gemacht werden müssen, die, keine Ahnung, Bremse oder so, das ist jetzt nicht großartig kompliziert bei dem Auto, ne?
Nee.
Das ist alles easy. Ja, und ich finde, er sieht tatsächlich, man wundert sich ja, ne? Also wenn dir jemand gesagt hätte, dass man aus der Ford K-Form, wenn du ihn das erste Mal
das
Mitte der 90er, dass man mit der Ford K-Form ein Cabrio bringt.
Hatten wir nochmal, gab es ja auch dieses geile Sondermodell Ford K Lufthansa Edition. Innen drin mit Klimaanlage und mit dem gleichen Leder wie in der Business Class bei der Lufthansa. Graues Leder mit gelber Naht.
Ja. Okay. Ja, aber sowas auch nicht zu finden. Ne? Also wenn du sowas, taucht nie auf. Gut ausgestattete Cars, das ist ähnlich wie bei Twingos oder so, das ist alles schwierig geworden. Pfiffige Autos, ein Kleinwagen und damit schließen wir die erste Folge des neuen Jahres 2023. Jens.
Schließen wir die Folge? Wir schließen die Folge. Wir haben doch noch Quartett Roulette gespielt. Es war mir ein Fest im Jahr 2022 und mein nächster Podcast startet erst 23, dann habt ihr schon einen gehört. Was ein Durcheinander, ne?
Ja, genau. Und mit all den Themen, die wir dann noch so vorhaben, da haben Jens und ich gesagt, dass wir uns mal zusammenhocken und uns mal überlegen. Und wenn ihr Tipps oder Wünsche habt oder ihr sagt, pass auf, die und die Rubrik gefällt mir besonders gut oder das und das könnte man machen, schreibt es einfach. Und wir gucken mal, ob wir das eingebaut kriegen und ob wir beide sagen, das hat für alle einen Mehrwert. Weil ich glaube, so dieses Thema Rubriken ab und zu mal macht schon Sinn. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen, wie sagt man so schön, Cliffhanger. Trotzdem, es sollte nicht sein, worauf wir uns ewig vorbereiten müssen, weil einfach die Zeit, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ja, das ist schon in der Nachbereitung immer ein bisschen Zeit, in der Vorbereitung.
Also da muss ich übrigens nochmal sagen, die meiste Arbeit mit diesem Podcast hat übrigens Frank, nicht ich. Ich sitze hier nur und rede ein bisschen, das war's. Das ist Franks Baby, Leute. Der Frank der hat die Vorbereitung, die Nachbereitung, der schneidet das, der haut das auf irgendwelchen Plattformen ins Internet, whatever, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Das weiß nur der Frank. Also das nochmal ganz deutlich, das ist Franks Kind hier. Ne? Und das führt übrigens auch nochmal dazu, wenn Frank irgendwelche komischen Antworten gibt auf 2 aus 11, dann sind die von Frank, nicht von mir. In dem Sinne, tschüss.
Ja, aber ich will mich auch bei dir bedanken, weil das, vielleicht kann man das tatsächlich mal erzählen. Wir haben es in keinem Podcast bisher erwähnt. Ja, die Idee, den Podcast zu machen, war ja bei mir. Und viele von euch denken ja, ich kannte Jens schon ewig. Jens wird jetzt mit dem Kopf schütteln und wird sagen, nee, kannte er mich nicht. Und ich habe ihn wirklich kalt akquiriert über Facebook.
Ich kenne nur Leute über 1,80.
und ich habe ihn kalt akquiriert über Facebook. Und ich glaube, mit dem Thema Podcast und dem Gedanken hattest du gar nichts am Hut. Ja. Dann haben wir uns hier mal zusammengesetzt. Und Jens war mutig genug, das Thema einfach mal zu starten, weil wir wussten ja beide nicht, was daraus wird. Und sind beide positiv überrascht, dass es halt einfach viele Menschen gibt, die uns gerne zuhören. Und das ist halt daraus entstanden. Aber nochmal, das war vorher nicht irgendwie so, dass wir uns ewig kannten.
Und genau, wie gesagt, trotzdem hat bis heute die meiste Arbeit der Frank damit, nicht ich.
Ja, aber trotzdem danke nochmal, dass wir dich permanent anzapfen dürfen, weil im Endeffekt ist es ja so, dass du durch dein, ich sag mal, Wissen und auch dieses, ich will immer sagen, fotografisches Gedächtnis teilweise, du hast ja auch immer sofort etwas vor Augen, kennst hier die ganzen Automotorsporten, und wenn man dich halt fragt, was dies oder das ist, das ist dann nicht gefaked. Also entweder er kann darauf antworten oder eben nicht. Und meistens leider kannst du darauf antworten, weil du einfach leider. Unglaublich, ja, ist ja, ich würde mir wünschen, ab und zu mal, dass du ein bisschen mehr auch mal die Segel streichst, aber du bist da schon ganz gut unterwegs. Also ich glaube, das schätzen die Hörer schon sehr. Und ich versuche das auch mal so ein bisschen rauszukitzeln.
Ach, guck mal, hier liegt ja noch die Automotoren Sport. Mhm. Hier ist der Tigra von hinten, da wurde er präsentiert, Opel Tigra Coupé. Und da siehst du, wie gut, das haben die echt gut gelöst. Ne? Also auf, wenn du ein bisschen weiter weg hältst ins Auge, könntest du auch ein Calibra schon fast sein. Weil die Linie ist sehr ähnlich, wie das Dach nach hinten verläuft. Okay, jetzt reicht's auch, jetzt kommt Schuss
aus. Ja, es ist ja, aber vielleicht da, es ist eben eine Kunst, bei einem Auto, was klein und relativ kurz ist, ein gutes Design draufzubringen.
Ja, ist so.
Ja, also, dann.
Tschüss, Frank, bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr, mach's gut. Tschüss.
Ach so. Es war früher ganz gemein. An Silvester hat meine Mutter zu mir gesagt, Sohn, jetzt musst du bis nächstes Jahr schlafen. Und ich wusste gar nicht, wie ich klein war und ins Bett gehen sollte. Und ich sagte, bis nächstes Jahr schlafen, das ist ja grauenvoll. Okay,
tschüss. Ah, gut zu wissen. Da weiß ich, was ich meiner Tochter antun kann morgen.
Ja. Ah, sehr gut. Also, du schläfst jetzt bis nächstes Jahr. Na, herzlichen Glückwunsch.
Yes, genau.
Oh, wache ich dann als Prinzessin auf? Naja, egal, ist ein anderes Thema.
Ja, oder irgendwas anderes. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ein Frosch.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.